Wie wird aus einem Affiliate-Blog eine eigene E-Commerce-Marke? Darüber spreche ich in der heutigen Folge 183 mit dem Philipp Mirzwar von Stur. Ja, und bei Stur, da geht's um gusseiserne Pfannen aus Deutschland, also komplett made in Germany. Und angefangen hat das Ganze mit dem Testblog pfannenhelden.de. Da haben die zwei Gründer, der Simon und der Philipp, dann irgendwann eine Umfrage gemacht und angefangen, eine eigene Pfanne zu entwickeln. Diese dann über Kickstarter, ja, released, haben da 1,25 Millionen Euro eingesammelt und dann ging's los. Und heute ist das 14-köpfige Team aus Berlin tätig und macht diverse Pfannen und es war eine super interessante Reise. Sie waren nämlich zwischendurch auch bei der Höhle der Löwen und haben eben dort ein Angebot ausgeschlagen. Wir sprechen auch über Preise auf Amazon, wie man solche Pfannen produziert, wie man die weiterentwickelt und was eigentlich das Problem sein könnte, denn ich habe hier eine und zwar ist es auch ein richtig massives Teil. Das ist die Planscha-Platte. Also der jetzt auf YouTube zuschaut, der kann mal gucken. 10 Jahre Garantie. Das heißt, ich kaufe die wahrscheinlich nur einmal und kann die sogar weiter vererben. Der ist noch der Pfannenwender, ist eigentlich auch ganz cool. Ja, bin echt gespannt, wie die Folge ankommt, weil es mir sehr viel Spaß gemacht hat, mit dem Philipp hier zu sprechen über ihre Reise. Und wir sprechen natürlich auch darüber, ja, wie Philipp und sein Team bis Ende 2030 in 1 Million Küchen sein wollen. Ja, wenn du jetzt sehen willst, noch wie die Pfanne aussieht, dann schau kurz auf YouTube vorbei. Da würde ich mich auch über ein paar Kanalabos freuen. Da fehlen noch ein paar. Und ansonsten kannst du wie immer auch den Podcast als Newsletter bekommen. Da kannst du dich auf happy-bootstrapping.de dafür eintragen. Und dann gibt es den immer montags. Und jetzt ganz viel Spaß mit der Folge mit Philipp und mir. Guten Morgen, Philipp, und herzlich willkommen bei Happy Bootstrapping.
Morgen. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Ich danke, dass du die Zeit hast hier am Montagmorgen. Für die, die dich noch nicht kennen, stell dich doch mal kurz vor, wer bist du und was ist Stur?
Ja, sehr gerne. Hi, ich bin Philipp, ich bin 34 Jahre alt, ich komme aus Süddeutschland, ich bin in Augsburg aufgewachsen, wohne jetzt seit ein paar Jahren in Berlin. Und bin tatsächlich für die Gründung von Stur hierher gekommen. Und was wir machen, ist eine Designbrand für Kochgeschirr mit unserer Gusseisenpfanne als erstes Hauptprodukt.
Und damit seid ihr wann gestartet? Ich glaube 2020, 2021 so rum, also auch schon ein paar Jahre, oder?
Tatsächlich habe ich alleine losgelegt. Das ist dann vielleicht was für später noch die Geschichte, 2019. Also so, aber so richtig los ging es eigentlich erst mit unserer Crowdfunding-Kampagne Ende 2020. Deshalb in meinem Kopf ist es dann Ende 2020 so.
Wir werden ja heute ein bisschen die Reise auch herausarbeiten, warum er nicht nur gusseiserne Pfannen macht. Da bin ich schon sehr gespannt drauf auf jeden Fall, in welche Richtung sich das weiterentwickelt. Wenn du jetzt, du hast ja ein bisschen schon versucht zu erklären in einem Satz, was Stur ist oder wo ihr hin wollt, gibt es da eine Möglichkeit, das in einem Satz unterzubringen?
Boah, in einem Satz ist natürlich schwierig. Jetzt könnte ich einfach so unseren Purpose aufzählen, der wird dir aber auch nicht so viel sagen. Ich kann es mal versuchen. Inspiring food enthusiasts to try new things. Also Food-Begeisterte dazu inspirieren, Neues auszuprobieren. Das ist so unser übergeordneter Purpose, wo wir hinwollen. Und ja, mit der Gusseisenpfanne sind wir da den ersten Schritt gegangen.
Und da kommt noch ganz viel mehr. Also da ist ja viel Interpretationsspielraum, vor allem, weil es auf Englisch ist, auch noch.
Wir sind ja in Berlin und da muss ja alles ein bisschen cooler klingen.
Also in Augsburg hätte es wie geheißen. Da wäre es dann Richtung ins Fränkische gegangen.
Ja, genau, so ins Schwäbische, so ein bisschen. Ja, wahrscheinlich.
Okay. Und für die, die euch jetzt so noch nicht kennen, wie groß seid ihr heute? Kannst du ein bisschen sagen, wie groß ist euer Team? Wie viele Pfannen habt ihr mittlerweile verkauft?
Ja, wir sind über die letzten Monate, ist das Team ganz schön gewachsen. Also wir sind erstaunlich weit gekommen mit einem kleinen Team. Wir sind jetzt 13, 14 Leute so ungefähr. Also da, wir haben auch eine Stelle ausgeschrieben, genau so. Und von den Pfannen oder von den Produkten, sage ich mal, würde ich sagen fünfstellig. Was die Stückzahlen angeht, kommt natürlich jetzt darauf an, was über welche Größen wir reden und ja, welche Produkte.
Ja, okay. Und so eine Pfanne, die ist ja auch schon höherpreisig. Was hatte ich so am Anfang gekostet? Ich glaube, Crowdfunding reden wir auch gleich noch drüber. Aber oder was kostet sie heute?
Also unser beliebtestes Modell, die 28er Pfanne, ist auch so die Standardpfanne. Die kostet 209 Euro aktuell, aber der Einstieg müsste die 20 Zentimeter Pfanne sein. Die kostet 159 Euro.
Und der Versand kommt obendrauf aufgrund des Gewichts?
Würde man meinen, wir zahlen auch ordentlich dafür, aber nee, das bezahlen wir. Also der Versand ist kostenlos über 59 Euro. Das heißt eigentlich, egal was man bestellt, kümmern wir uns drum.
Okay, cool. Und wenn man jetzt vorne anfängt, du hast erzählt, du hast alleine angefangen. Ich glaube, so richtig los ging es eigentlich mit einem SEO-Affiliate-Blog namens Pfannenhelden oder so bist du zu dem Thema gekommen, oder?
Genau, richtig. Also das, was ich gesagt habe, war nur so die halbe Wahrheit, denn Simon und ich arbeiten schon ganz lange zusammen, eben an besagtem Blog, auch an einigen anderen kleinen Webseiten. Was daraus entstanden ist, ist eben pfannenhelden.de und den haben wir dann über längere Zeit betrieben. Simon und ich haben uns im Studium kennengelernt in Würzburg. Wir haben E-Commerce studiert, also das ist so unser Background, beide einen ähnlichen Background. Und wir haben festgestellt, wir wollen was Eigenes machen, neben dem Studium uns ein bisschen Geld dazu zu verdienen. Und was zu der Zeit gut funktioniert hat, waren so Affiliate-Seiten, so Test-Webseiten, also wo man Produkttests vorgestellt hat, diese Webseiten hoch bei Google gerankt hat und dann die Leute beraten hat, also Kaufberatung angeboten hat und dann mit Online-Shops wie Amazon, Galeria Kaufhof, Otto, also für uns jetzt im Haushaltswarenbereich, diese Shops zusammengearbeitet hat und die Leute dahin geschickt hat und dann eine Provision dafür bekommen hat. Und ja, um die Geschichte nur einmal kurz abzureißen, wir haben halt eben mit diesem Blog angefangen, haben das eine Weile gemacht, das hat auch gut funktioniert und dann hat Simon sich entschieden, nach Paris zu gehen, weil er sich so für dieses Kochthema begeistert hat und ich hatte eher Lust, ein eigenes Produkt zu machen und dann haben sich erstmal unsere Wege getrennt, auch ohne den Plan, dass sie wieder zusammenkommen für über ein Jahr. Also Simon war in Paris, ich bin nach Berlin, um Stuhl zu gründen und eher durch einen Zufall sind wir später wieder zusammengekommen und haben wieder zusammengearbeitet.
Interessant. Also das heißt, die Idee, dass du hast jetzt so bei Pfannenhelden dann so viele Pfannen getestet, dass du irgendwie versucht hast, dann das Beste von allen Tests in ein Produkt zu gießen. Oder wie bist du dann zur Entscheidung mit dir selber gekommen, dass du ein eigenes physisches Produkt bauen möchtest?
Es waren eigentlich zwei verschiedene Sachen, aber du bist schon auf dem richtigen Weg. Also tatsächlich, das war der eine Punkt, dass wir so viele Tests gemacht haben und uns so für dieses Kochthema begeistert haben. Also wir hatten jetzt nicht unbedingt eine Passion für Pfannen, muss man sagen, ne? Also das wäre schon sehr, sehr nerdy, irgendwann dann vielleicht schon. Aber das Ganze hat einfach angefangen, dass wir super gerne kochen, sowohl Simon als auch ich. So familiär bedingt, das war schon immer unser Ding, auch schon bevor wir uns kennengelernt haben. Und dann haben wir eigentlich während der Studienzeit gemerkt, und das kennt ja eigentlich jeder, so beschichtete Pfannen nutzen sich schnell ab. In Simon WGs Küche war der Fall besonders gravierend, da waren die Pfannen richtig runtergerockt. Und eigentlich aus diesem eigenen Need haben wir dann festgestellt, so okay, was gibt's denn da draußen? Also womit kochen eigentlich die Profis? Dafür muss es doch irgendwie eine bessere Lösung geben. Und sie haben dann recherchiert und sind dann so auf dieses Thema Eisenpfannen gekommen und haben die selber ausprobiert, haben so Tutorials dazu verfasst auf dem Blog und haben die weiterempfohlen und haben dann aber gemerkt, das ist eine Kategorie, die verstehen die Leute teilweise nicht, trauen sich nicht so richtig ran und daraus entstand dann die Idee, hey, wir könnten eigentlich eine Gusseisenpfanne machen, die einsteigerfreundlich ist. Das war der eine Weg dahin und der andere Weg war, so 2016 kam der Trend auf mit Amazon FBA, also, dass man Produkte über Amazon verkauft, die gebrandet sind. Der Ansatz für die meisten war eigentlich, dass sie auf Alibaba, also von Großhändlern in China, Ware eingekauft haben, die gebrandet haben und die dann weiterverkauft haben. Also eigentlich ein simples Konzept, aber ohne jetzt eine krasse Marke aufzubauen, würde ich sagen, sondern hauptsächlich einfach irgendein Produkt zu verkaufen mit dem Ziel, eine höhere Marge jetzt als im Affiliate-Marketing zu machen. Und ich fand das spannend, also den Weg zu gehen, ein eigenes Produkt zu machen, irgendwas in den Händen zu haben, etwas zu haben, was man den Leuten in die Hände geben kann, so rum. Und gleichzeitig eben dieses Fachwissen, was wir uns durch den Blog aufgebaut haben. Und so kamen die Welten dann irgendwann zusammen.
Der Name Stur, wie bist du auf den gekommen? Also Stur von wegen, ich bin stur, die Pfanne ist stur und die hält ewig? Oder wie war das sofort klar? Also war zuerst der Name bei dir da oder zuerst das Produkt?
Naja, es war schon das Produkt. Also ich hatte schon eine sehr klare Vorstellung davon, wie das Produkt werden soll, eben durch diese vielen Jahre an Tests, an Kochen. Beim Namen war es gar nicht so einfach. Also da waren auch echt ganz viele wilde Ideen im Raum und letztendlich, ich habe mich kaum getraut, das auszusprechen, weil stur ja auch so negativ konnotiert ist, ne? Aber für mich war eigentlich, ich habe mir in den Kopf gesetzt, als ich dieses Produkt machen wollte, wenn ich das mache, dann muss es gut aussehen, es muss komplett in Deutschland produziert sein, alles oder nichts mäßig. Und dann habe ich gesagt, was verkörpert das eigentlich? Und stur eher im Sinne von Durchhaltevermögen. So, das war ein Ansatzpunkt. Aber es hat für mich auch extrem gut zum Produkt gepasst. Oder das Produkt spiegelt das wieder, weil eins der größten Probleme, das die Leute hatten, ist, dass die Pfannen sich verformen. Also, dass die sich hochbeulen zum Beispiel und dann ungleichmäßig erhitzen und so weiter. Das heißt, ich hatte von Anfang an den Anspruch, eine Pfanne zu bauen, die sich nicht abnutzt. Also weder verformt noch, wo irgendeine Beschichtung drauf ist, die kaputt gehen kann. Die Pfanne sollte stur sein und robust. Und das hat dann irgendwann Sinn gemacht für mich und ich habe mich getraut, damit rauszugehen.
Ja, nice. Hast du dann zuerst auch in China Ware bestellt auf Alibaba und ausprobiert und dann gemerkt, es funktioniert nicht so, wie das die anderen machen mit den gusseisernen Pfannen, weil die sich verbiegen? Oder bist du direkt zur eigenen Produktion gegangen?
Nee, tatsächlich war es nochmal ein bisschen anders. Ich wusste von Anfang an mit diesem Made in Germany, das ist für mich gesetzt. Also das muss ich irgendwie hinbekommen. Natürlich war nicht klar, ob es umsetzbar ist, auch zu Kosten umsetzbar ist, die irgendwie halbwegs vertretbar sind. Weil wenn eine Pfanne am Ende 500 Euro kostet, glaube ich, ist der Markt dann natürlich auch nicht mehr so groß. Mein Ansatz war eher so ein handwerklicher. Ich habe rausgesucht, welche Schmiede es in Deutschland noch gibt und wollte eigentlich so ein Manufakturprodukt machen und habe dann alle Schmiede in Deutschland abtelefoniert. Ist auch nur noch eine Handvoll. Das sind so Ein-Mann-Betriebe und in dem Fall kann man echt Mann sagen, weil es sind einfach ältere Männer, die das noch machen. Und habe dann aber relativ schnell gemerkt, okay, die Bereitschaft, hier irgendwas Eigenes zu machen, weil ich hatte dann natürlich schon auch Ideen, was die Gestaltung dieser Pfanne angeht, also da was Uniques zu machen, was Eigenes, da waren die jetzt nicht besonders offen für. Und ich habe auch schnell gemerkt, okay, das ist kein Produkt, was man jetzt irgendwie skalieren könnte oder wo, wenn die Stückzahlen jetzt größer werden, wo das Sinn ergibt. Und dann bin ich auf den Trichter gekommen, dass es ja eine Gusseisenpfanne sein könnte, die man ja maschinell herstellen kann in größeren Mengen und hatte da so ein Vorbild aus den USA, die Field Company heißen die. Und die haben tatsächlich eine erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne gemacht, ein paar Jahre vorher. Und dann hat alles Klick gemacht für mich. Es hat hat total Sinn ergeben. Die haben die Gusseisenpfanne redesigned und die moderner gemacht. Aber ja, dieses Prinzip, was es schon immer gab, beibehalten. Und so ist das dann entstanden.
Oh, interessant. Also das wusste ich jetzt gar nicht, dass du dann Schmieden. Ist natürlich interessant gewesen, was bei den Anrufen genau rauskam, ob die dich für verrückt erklärt haben oder gab es überhaupt jemanden, der dann interessiert war, sowas zu machen in Handarbeit?
Ja, grundsätzlich schon. Also die fanden das schon spannend. Ich konnte ja schon den Blog vorweisen. Also Pfannenhelden, teilweise kannten die den sogar schon. Also weil wir, es ist zwar sehr nischig, aber wir hatten sehr gute Rankings bei Google, wenn es darum ging, wenn es um Pfannenthemen ging. Und die waren neugierig, aber letztendlich nicht so offen, irgendwas zu verändern. Die meinten so, ja klar, wenn du mir jetzt einfach diese Pfannen abkaufen willst, die ich eh schon mache, dann ist das in Ordnung. Jetzt hier eine Eigenentwicklung, irgendwie sowas, nee, nicht unbedingt.
Also kein Boss. Okay.
Genau, da wusste ich halt, ja, das ist nicht der Weg.
Und dann hast du denn das USA-Vorbild gesehen und hast gedacht, okay, wir machen das genauso mit Crowdfunding. Und dann ging es mit dem Thema Crowdfunding-Kampagne los. Aber ich glaube, du hast ja zuerst Landingpage aufgebaut und so ein bisschen Sign-ups zu generieren, Interesse zu schüren. War das erstmal dein Hintergedanke, so Idee-Validierung? Ich mache erstmal eine Landingpage, versuche eine Community, um das Thema aufzubauen, daneben Pfannenhelden und gab es den Namen Stur dann schon? Also lief das schon unter dem Namen?
Ganz am Anfang hieß das Ganze Pfannenheldenpfanne. Also ein sehr sperriger und unschöner Working Title. Aber wenn man Lean rangeht, dann macht man sich nicht so viele Gedanken drüber, sondern macht eben, also genau letzteres, was du gesagt hast, durch dieses E-Commerce-Studium und unzählige Bücher, die ich gelesen habe, also The Lean Startup und solche Geschichten, war ich schon sehr interessiert dran, sowas aus eigener Kraft aufzuziehen. Also deshalb auch dieses Thema Crowdfunding. Ich kannte das Prinzip schon und es hat mich total gereizt, sowas auch mal selber zu machen. Und Ich wusste aber, bevor ich anfange, das Produkt zu entwickeln, muss ich das eigentlich erstmal validieren. Und was ich dann eben gemacht habe, ist so eine kleine Seite auf unserem Blog, auf Pfannenhelden zu bauen und ja, da so ein Newsletter-Sign-up einzubauen und die Leute zu fragen, hey, wenn wir jetzt so eine eigene Pfanne designen würden, hättet ihr da überhaupt Lust drauf? Und habe da so zwei Grafiken gebaut und habe ja erzählt, was quasi die USPs wären oder was ich gerne machen würde. Und wer Lust hatte, sollte sich anmelden. Und das Ganze war noch zu Zeiten, als es unklar war, dass es eine Gusseisenpfanne wird, sondern es war tatsächlich noch für dieses Schmiedepfannenprojekt. Und nach so ein paar Monaten, man muss sagen, da auf diese Seite, also obwohl wir relativ viel Traffic auf dem Blog hatten, haben da nicht so viele Leute gefunden, weil wir das natürlich jetzt auch nicht so stark beworben hatten. Aber nach so ein paar Monaten waren da ein paar hundert Leute drauf. Also da kamen halt so 1 bis 3 Sign-ups am Tag oder sowas zusammen und dann, ja, waren da irgendwann 500 Leute drauf. Und ja, dann habe ich, bin ich selber durch diese Reise gegangen von dieser Schmiedepfanne. Erstmal diese Enttäuschung, dass das eigentlich nicht klappt. Dann so eine Phase von, was mache ich jetzt? Das macht wahrscheinlich alles doch gar keinen Sinn. Bis hin zu, warte mal, diese Field Company Pfanne war total erfolgreich. Ne? Also das hatte ich noch nicht erwähnt, aber die haben 1,5 Millionen US-Dollar eingesammelt auf dieser Crowdfunding-Plattform. Und ich dachte mir, das ist ja eigentlich der Proof of Concept, dass das Ganze funktionieren muss. Und mit dem Blog Pfannenhelden haben wir ja die beste Ausgangsbasis, weil wir haben tagtäglich hunderte, wenn nicht tausende Leute, die zu uns kommen und fragen, welche Pfanne soll ich kaufen? Und wenn wir ihnen ja eine ziemlich cool gestaltete, funktionale Pfanne in die Hand drücken können, unsere eigene, dann wusste ich, das kann funktionieren.
Okay, und dann hast du angefangen, bei Kickstarter so eine Kampagne zu bauen. Wie lange hat es gedauert, bis sie dann, also du hast gesagt, du hast dann irgendwann nach mehreren Monaten 500 Leute gehabt. War das so für dich der Meilenstein zu sagen, okay, jetzt mache ich die Kickstarter-Kampagne oder gab es irgendwie da keine konkreten Meilensteine und dann hast du einfach mal losgelegt? Also Kickstarter war es ja, glaube ich, oder? Zuerst.
Richtig, Kickstarter war die Plattform. Ich bin eigentlich so zweigeteilt losgelaufen. Also ich habe mir so ein paar Artikel durchgelesen, wie macht man ein erfolgreiches Crowdfunding, und zwar Crowdfunding auf einem sehr hohen Niveau, also wenn man eben eine große Summe einsammeln will, und wusste, okay, das erfordert sehr viel Vorbereitungszeit. Das habe ich sehr schnell gelernt, weil die meisten denken, und das ist der größte Fehler beim Crowdfunding, du kommst auf die Plattform, stellst da dein Projekt ein, auch wenn es schön gestaltet ist, und da sind ganz viele Leute, die Crowdfunding-Projekte unterstützen wollen. Und das stimmt nur bedingt. Die gibt es zwar auch, aber die wirklich erfolgreichen Projekte haben eine Crowd, eine Community, die sie selbst mitbringen, zumindest für den Start. Und erst wenn das Projekt super erfolgreich ist, dann unterstützen es auch Leute, die noch nie was davon gehört haben, die sich sowieso auf der Plattform tummeln. Das heißt, ich wusste von Anfang an, okay, wenn ich das Ganze machen will, dann muss ich mir diese Crowd irgendwie unabhängig davon aufbauen und im Prinzip den Prozess dokumentieren, wie wir diese Pfanne entwickeln und die Leute irgendwie dafür begeistern. Und das wollte ich dann eben über diese E-Mail-Liste machen. Und das habe ich sehr, sehr roh begonnen. Also ich bin dann, hab das gewusst, ne? Also dass ich diese E-Mail-Liste bauen muss und die Leute ins Boot holen muss. Und gleichzeitig wollte ich so nach und nach das Produkt validieren. Das heißt, ich habe erstmal diese 500 Leute, die in dieser E-Mail-Liste waren, gefragt, hey, würdet ihr dafür? Und da habe ich jetzt nur ganz grob kalkuliert. Ich glaube, damals habe ich nach 120 Euro gefragt, irgendwie so, ob die bereit wären, das auszugeben für eine Pfanne, um mir da halt das Feedback anzuhören. Und parallel habe ich nach einem Hersteller gesucht, um rauszufinden, schaffe ich es überhaupt, eine Gusseisenpfanne in Deutschland herzustellen. Das war ja zu dem Zeitpunkt noch völlig unklar. Und so habe ich mich von verschiedenen Seiten an diese Probleme rangetastet.
Okay, und dann hast du, wie groß war die E-Mail-Liste bis zu dem Zeitpunkt, als die Kampagne gestartet hat? Und hast du nur E-Mail gemacht oder außer Social Media? Also so der klassische Build-in-Public-Ansatz, den Bootstrapper ja so vor allem von Twitter kennt, oder ich kenne es von da, von Softwareprodukten. Aber das funktioniert natürlich auch so. War das rein per E-Mail und wie viel waren es am Ende?
Am Ende waren es 25.000 Leute. Also die E-Mail-Liste war sehr groß. Wir haben auch 3 Monate vor dem Kampagnenstart, da war auch Simon wieder dabei, haben wir Paid-Ads darauf geschalten, also Lead-Ads, und noch paar tausend Leads dazu geholt, also auf die Liste. Aber man muss sagen, das Ganze ist schon sehr organisch über den Blog gewachsen. Das war unser unfairer Vorteil, ne? Dass wir diesen Traffic auf unserem Blog hatten. Das kann man nicht so leicht replizieren. Und was du nicht vergessen darfst, das Ganze ist 2019. Dieser ganze Build in Public Teil, den wir von heute kennen, 7 Jahre später, sieht ganz anders aus. Also heute würde ich das Handy in die Hand nehmen und auf Instagram Reels machen und Carousels wahrscheinlich so und nicht unbedingt, also und trotzdem versuchen die Leute von dort in die E-Mail-Liste zu bekommen. Das halte ich immer noch für einen guten Weg. Um Reichweite aufzubauen, wäre das wahrscheinlich der Weg. Oder so wie du sagst, je nachdem, wo die Zielgruppe ist, auch auf Twitter. Was wir auch gemacht haben, ist auf Reddit zu posten zum Beispiel. Das war auch schon relativ nah vor der Crowdfunding-Kampagne. Wir haben mit dem Moderator gesprochen, also vorab abgeklärt, ob wir das machen dürfen, weil sonst werden ja so werbliche Posts sehr schnell gelöscht. Aber wir haben das eher als so ein, hey, wir zeigen hier unsere Journey und wir zeigen und wir wollen eigentlich Feedback einsammeln. Das war so der Ansatz und das war auch so gemeint. Ne? Also wir wollten ja auch wirklich dieses Feedback von dieser Cast Iron Community, also es war ein englischer Teil. Okay. Und sowas Ähnliches gibt es im deutschen Bereich auch, der Grillsportverein. Auch ein absolut nerdy Forum, aber ja, solche Ansätze haben wir genutzt, um dann die Leute auf unser Projekt aufmerksam zu machen.
Und dann gehört wahrscheinlich auch dazu, dass man hochwertige Produktfotos hat und ein Video, was hochwertig, also ich glaube, das macht bei Kickstarter, zumindest bei mir hat es immer viel ausgemacht, ob man merkt, dass die Leute auch wirklich viel Zeit und Energie in ihre Kampagne gesteckt haben. Also das habt ihr da ein fertiges Produkt schon gehabt oder einen Prototypen?
Wir hatten tatsächlich einen Prototyp, als wir diese Fotos gemacht hatten. Nee, stimmt nicht. Als wir das Video gemacht hatten, hatten wir nur einen Kunststoffprototyp, glaube ich, der perfekt aussah. Und wir hatten ein Sample, was so von Hand gegossen war und nachbearbeitet, was so überall Kanten und Macken hatte. Und das war natürlich in meinem Kopf, da bin ich eher perfektionistisch veranlagt. Ich wollte ja, dass es ein super cleanes, hochwertiges Produkt ist. War das natürlich ganz schlimm. Aber tatsächlich haben wir es dann mit befreundeten Filmern so hinbekommen, dass das gar nicht so aufgefallen ist. Aber man muss sagen, du musst dir ja vorstellen, wir hatten zu dem Zeitpunkt ja noch kein Geld. Also das war ja alles noch irgendwie aus unseren eigenen Ersparnissen und aus diesen Affiliate-Einnahmen finanziert. Oder wovon wir auch gelebt haben, weil ich hatte ja keinen parallelen Job, sondern das habe ich dann schon in Vollzeit gemacht. Das heißt, wir mussten jeden Euro umdrehen und auch diese Crowdfunding-Kampagne haben wir gemacht, weil wir wussten, okay, allein das Werkzeug für eine so eine Pfannengröße sind 20.000, 30.000 Euro. Also das ist, was du da brauchst an Modell, an Bearbeitungstools, genau, also es sind ja mehrere Prozessschritte. Das heißt, wir wussten, diese Crowdfunding-Kampagne, wenn wir da jetzt nur 50.000 Euro, und das war zu dem damaligen Zeitpunkt schon sehr viel Geld einsammeln, dann reicht das wahrscheinlich nicht mal, um 0 auf 0 rauszukommen, weil wir ja erstmal eine gewisse, MOQ, also Minimum Order Quantity, abnehmen müssen und diese Werkzeuge bezahlen müssen. Und deshalb war klar, entweder es wird groß oder es funktioniert gar nicht. Und deshalb müssen wir halt auch sehr viele Leute dafür begeistern. Deshalb hat auch diese ganze Vorbereitungszeit, das hast du ja eigentlich gefragt, gute 1,5 Jahre gedauert. Also im Februar 2019 habe ich so richtig mit Stur losgelegt und die Crowdfunding-Kampagne war im Oktober 2020. Da kam noch Covid dazwischen, also wir hatten es ein bisschen kürzer geplant. Wir wollten so ein Jahr lang entwickeln und vorbereiten, aber ja, war letztendlich der richtige Weg. Und wir hatten dann zumindest einen Prototyp, und das ist auch die Voraussetzung von Kickstarter, der funktioniert. Also du brauchst schon, du kannst jetzt nicht ein 3D-Rendering verkaufen, sondern musst das Produkt in der Hand haben und das muss funktionieren.
Und dann hat es ganz schön gescheppert. Du hast irgendwie, glaube ich, 20.000 Euro war das Ziel damals und das habt ihr nach 3 Minuten oder sowas erreicht oder innerhalb, also einfach über eure E-Mail-Liste wahrscheinlich. Also und am Ende habt ihr 1,2 oder 1,3 Millionen, glaube ich, eingesammelt in den 30 Tagen, wo die Kampagne läuft. Das ist ja schon fast so wie die, wobei, je nachdem, wenn man es umrechnet, was hast du gesagt, die Amerikaner hatten 1,5 Millionen.
Ja.
War das ungefähr so in dem gleichen Rahmen?
Fast genau dasselbe, weil deren waren US-Dollar. Ne? Wenn man das in Euro umrechnet, dann sind wir fast gleich rausgekommen.
Ja. Was war so das Geheimnis? Also habt ihr verschiedene Packages angeboten? Konnte ich dann bei Kickstarter kann ich ja immer, also entweder ich kriege so Early Bird, Super Early Bird und First, was weiß ich, die ersten 10 kriegen so billig, die nächsten 100 dann so. Hat es so funktioniert oder hast du dann auch Pfannsets da gemacht?
Ja, wir haben genau das gemacht. Also da muss ich dem kleinen Philipp und dem kleinen Simon von vor ein paar Jahren schon auch auf die Schultern klopfen jetzt im Rückblick. Wir haben uns schon sehr viel damit befasst, wie man das Ganze möglichst ausgeklügelt macht. Also wie man E-Mail-Sequenzen baut vorab, vor diesem Launch, um die Leute darauf vorzubereiten, sowohl nochmal zum Produkt abzuholen, was sind die Benefits, als auch, wie funktioniert die Plattform Kickstarter, warum ist das jetzt hier teilweise auf Englisch und so weiter. Also wir sind da schon sehr zielgruppenorientiert rangegangen, würde ich sagen, und haben uns sehr viele Gedanken gemacht, so wie muss das gestaltet sein, haben unfassbar viel rumkalkuliert, weil das eigentlich auch so eins der größten Probleme ist, dass die Leute die Erwartungshaltung haben, okay, wenn ich jetzt hier was vorbestelle, worauf ich monatelang warten muss, dann will ich es ja auch noch ein bisschen günstiger haben, als es später kosten wird. Das heißt, und du hast ja noch keine Ahnung von deinen Margen, ne? Also jeder sagt dir so, mach deine Kalkulation, bau deinen Puffer ein und dann schlag nochmal 50% drauf und das so ungefähr jetzt, ne? Das sind jetzt anekdotische Zahlen, aber so ungefähr ist es auch gelaufen. Und es war genau richtig so, weil der Hersteller, der hatte uns ursprünglich mal ein Angebot gemacht und die Kosten, die wir tatsächlich hatten, waren mehr als das Doppelte. Also so viel kann ich sagen. Deshalb da gut zu kalkulieren, ist super wichtig. Also diese Vorbereitung hatten wir. Und du hattest jetzt gefragt bezüglich der Packages, auch da haben wir uns Gedanken gemacht. Also wir hatten ursprünglich mit der 28 cm Pfanne angefangen, mit dem Durchmesser, weil das der beliebteste ist. Aber es war auch klar, wenn wir es unterbekommen, dann machen wir auch noch die 24 cm Pfanne. Beziehungsweise wir haben das Ganze nochmal im Newsletter validiert, also mit der E-Mail-Liste. Wir haben die Leute gefragt, so hey, das ist jetzt die 28 cm Pfanne, welche würdet ihr denn noch als weitere Pfanne kaufen? Und da haben wir halt eben 20, 24 und so weiter angeboten. Und ich glaube, es waren sogar über 50% haben dann für die 24er gestimmt. Also relativ offensichtlich, aber wir haben es nochmal validiert und haben dann so einen Zweier-Bundle gebaut und haben auch einen Zubehör dazu entwickelt bzw. eingekauft und haben das auch nochmal zum Bundle dazu gepackt. Weil man sagen muss, dass dieser Pfannenbänder, den wir verkaufen, super gut funktioniert mit dieser Gusseisenpfanne, weil du Metall auf Metall hast, was du machen kannst, weil du ja keine Beschichtung hast. Und gerade wenn da mal ein bisschen was anhaftet, also das ist eine super Kombi. Und das wussten wir. Also wir haben sehr so aus dem User-Erlebnis gedacht. Also wie wendet man das Produkt an und haben dann versucht, eben smarte Bundles zu bauen.
Okay. Und dann, was hat die Kampagne am ersten Tag gehabt und hat sich dann am Ende trotzdem überrascht? Trotz der guten Vorbereitung, sage ich jetzt mal. Also ihr habt ja dann schon alles getan, dass es ein Erfolg wird, aber warst du dann trotzdem hin und weg?
Ja, absolut. Also wir waren ja so konservativ unterwegs mit unseren Schätzungen. Also wir haben auch so kleine Wetten abgeschlossen und so weiter. Und ich meine, zu dem Zeitpunkt mit 25.000 Leuten auf der E-Mail-Liste und wir haben ja auch die ganze Zeit qualitatives Feedback bekommen, wussten wir, okay, das wird jetzt, also die Wahrscheinlichkeit, dass das jetzt überhaupt nicht funktioniert, ist schon auch gering. So ein paar Tage vor der Crowdfunding-Kampagne, als alles vorbereitet war. Aber was da am Ende rauskommt, ist eine Blackbox. Und wir waren völlig baff. Nach 3 Minuten 20.000 Euro. Ich glaube, nach 13 Minuten 100.000 Euro. Und der erste Tag ist mit über 450.000 Euro zu Ende gegangen. Also über 500.000 US-Dollar, eine 500.000. Und das sind Summen, also die hätte ich mir nicht erträumen können. Also was wir am ersten Tag eingenommen hatten, war weitaus mehr als das, was wir für die ganze Kampagne, die über 30 Tage gelaufen ist, jetzt angenommen hätten. Also nur, um das mal so ins Verhältnis zu setzen, was wir dachten, was passiert und was dann tatsächlich passiert ist. Und genau, am Ende waren es die 1,25 Millionen. Und dann haben wir danach sogar noch weiter vorverkauft über die nächsten Wochen und Monate über Indiegogo, über eine zweite Crowdfunding-Plattform, sodass es an Vorbestellungen gute fast 2 Millionen Euro an Vorbestellungen waren.
Und jetzt die spannende Frage. Ich habe ja häufig so Kickstarter-Zeug schon gemacht, oder die häufig zuhören, die wissen das wahrscheinlich. Wie lange hat es gedauert dann, bis die Kundinnen, die jetzt den Kickstarter gemacht haben, Ende 2020, bis sie die Pfanne zu Hause hatten?
Die Frage aller Fragen. Man muss dazu sagen, für Leute, die nicht damit erfahren sind, dass ganz, ganz viele Projekte scheitern oder sich das teilweise um ein Jahr oder sowas verzögert, bis man Produkte ausliefert, weil man diese Supply Chain-Seite total unterschätzt. Wir haben die ersten Produkte 3 Monate zu spät ausgeliefert, was ich immer noch okay finde. Das war natürlich trotzdem damals ganz schlimm und auch schwierig zu kommunizieren und so weiter. Ja, war ein großer Pain. Die Leute haben natürlich nachgefragt und so weiter. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen, uns war halt wichtig, dass wir die Qualität, die wir versprochen haben, wirklich liefern können. Und haben dann gesagt, okay, was ist uns lieber, jetzt irgendwie halbfertige Produkte pünktlich ausliefern oder halt die Produkte, die wir versprochen haben, zu einem vergleichsweise hohen Preis und Made in Germany und so weiter, die halt möglichst perfekt auszuliefern. Und haben uns dann, ja, natürlich für das Letztere entschieden. Also die ersten Auslieferungen waren für Mai 22 geplant, nicht 21 geplant, und wir hatten Ende Juli, Anfang August haben wir die ersten ausgeliefert, und da haben wir uns auch was Schönes einfallen lassen. Wir haben nämlich die ersten 10 Bestellungen, weil wir ja in Berlin ansässig sind, hier per Lastenfahrrad ausgeliefert. Also wir haben uns 10 Leute, die in Berlin bestellt hatten und zu dieser ersten Charge, also zu diesem ersten Batch an BestellerInnen gehört haben, haben wir persönlich beliefert und in die Hand geschüttelt. Das war
und
eine schöne Aktion.
Ja, das kam gut.
Ja, super
an.
Gut, genau. Also es war für uns natürlich auch schön, weil man ist ja immer nur vom Computer und weiß gar nicht, wer sind denn die Menschen, die da dahinter sitzen und uns ihr Geld anvertrauen. Die kennenzulernen war schön und die haben sich natürlich total gefreut, die Pfanne zu bekommen und ja, wir uns über das Feedback.
Und in der Zeit wart ihr nur zu zweit, also, oder hast du da auch schon ein Team aufgebaut mit dem Geld, mit dem, was ihr eingesammelt habt?
Nee, also wir waren tatsächlich zu dritt. Meine Schwester ist bei uns auch im Unternehmen, die war quasi unsere erste Mitarbeiterin. Die hat als Werkstudentin während des Corona-Lockdowns angefangen, beziehungsweise erstmal einfach nur so angefangen, war dann irgendwann Werkstudentin und dann die erste Vollzeitmitarbeitende. Und wir haben kurz vor der Crowdfunding-Kampagne haben wir einen Customer Support Agent noch eingestellt, der auch bis heute bei uns ist, der Jens, der ist unser Produktexperte. Und wir waren zu dem Zeitpunkt dann zu viert, muss man sagen, okay. Und haben das trotzdem so auf die Reihe bekommen. Aber ja, vielleicht noch eine Anekdote dazu, weil nachdem wir dieses Geld eingesammelt hatten, war ich der Erste, der gesagt hat, wir müssen jetzt Leute einstellen und die irgendwie hier das Ganze groß skalieren. Und Simon meinte, nee, warte mal, wir setzen uns jetzt erstmal hin und machen das alles ganz in Ruhe. Und das war letztendlich die richtige Entscheidung. Also nicht Hals über Kopf das Geld ausgeben, sondern erstmal planen, wie wollen wir diese Produktion umsetzen, bleibt da überhaupt was übrig, können wir uns überhaupt leisten, jemanden einzustellen. Also ja, das macht auch die Mischung von uns als Gründer aus, würde ich sagen.
Und später war der auch noch bei der Höhle der Löwen. Wie kam's dazu? Und ihr habt, glaube ich, auch Angebote bekommen, die sie dann aber abgelehnt, weil sie zu schlecht waren oder weil ihr von vornherein nur wegen dem Marketing-Effekt dahin wolltet. Also kannst du das heute sagen?
Es war tatsächlich so, wir haben diese ersten Pfannen ausgeliefert und hatten ja auch noch Chargen, die Monate drauf hätten ausgeliefert werden müssen. Und Anfang des Jahres 2021 kam die Anfrage von Höhle der Löwen beziehungsweise der Produktionsfirma, also bevor wir die ersten Pfannen überhaupt ausgeliefert hatten. Und die meinten, hey, eure Story ist cool, bewerbt euch doch mal. Und dann haben wir gesagt, okay, warte mal, wir haben gerade so viel Geld eingesammelt, dass wir gar nicht wissen, was wir damit machen sollen. Unsere größte Sorge ist eigentlich, die Produkte zum Laufen zu bekommen und die Produktion. Genau. Aber es ist eigentlich eine krasse Opportunity, sich vor allem irgendwie Expertise reinzuholen, ne? Also gar nicht so, wir haben gar nicht so primär dieses Finanzinvestment gesehen, sondern schon, wie du sagst, auch den Werbeeffekt, weil das kennt man ja, also dass die Marke einfach an Bekanntheit gewinnt. Aber wir dachten uns, okay, wenn wir dann einen coolen Deal machen können, dann vor allem, um uns irgendwie diese Expertise reinzuholen, was diese Produktion angeht und irgendwie Netzwerk, jemand, der halt schon mehrere Unternehmen aufgebaut hatte. Und dann waren wir im März 21 bei den Dreharbeiten und die Ausstrahlung war aber erst im September. Das heißt, wir haben quasi gepitcht, noch bevor wir jemals ein Produkt ausgeliefert hatten. Wir hatten, sag jetzt einfach mal diese 1,25 Millionen auf dem Konto, die noch nicht ausgegeben sind, aber halt in die Produktion fließen mussten. Und ja, es waren auf jeden Fall ganz, ganz wilde Zeiten. So aufgeregt war ich, glaube ich, auch noch nie. Aber wir haben tatsächlich 3 Angebote bekommen von 5, also 3 von 5 Löwen und Löwinnen haben uns ein Angebot gemacht, was natürlich großartiges Feedback war. Und witzigerweise waren auch die Ankerkraut-Gründer als zum ersten Mal in der Geschichte der Sendung als Gastjuroren dabei. Und wir dachten uns, genau, das könnte ja eigentlich wirklich gut passen, weil die selber ja auch so eine Bootstrapping-Geschichte hingelegt haben, ihr Gewürzunternehmen aufgebaut haben, sehr community-orientiert waren. Also wir haben hier schon sehr viele Überschneidungen gesehen. Letztendlich haben wir aber gesagt, okay, wir gehen mal mit 10% rein, die wir abgeben wollen vom Unternehmen, wo wir schon wussten, das ist jetzt nicht sonderlich viel, ne? Also solche InvestorInnen wollen mindestens 20-30% haben im Normalfall. Und haben gesagt, 380.000 Euro dafür, also eine Bewertung von 3,8 Millionen. Es war schon auch sehr, sehr, sehr hoch angesetzt dafür, dass wir noch nicht so viel verkauft hatten wir ja, aber noch nicht so viel ausgeliefert hatten. Wir hatten noch nicht so viel Proof, sage ich jetzt mal. erwartungsgemäß kam dann genau dieses Feedback. Die waren von der Idee total begeistert und wollten einsteigen, aber wollten uns für 380.000 Euro eben diese 20%, 25% bzw. 30% abnehmen. Das waren die Angebote. Und dann haben wir uns kurz beraten, haben nochmal gekontert mit 12,5%, die wir abgeben. Und dann waren alle Löwen raus.
Okay.
Und dann waren wir ehrlich gesagt, glaube ich, ganz froh drum. Also das, wir hätten das gemacht, wenn das irgendwie stärker zu unseren Konditionen geklappt hätte. Aber wir hatten tatsächlich dann auch das Glück, mit 2, 3 Leuten zu sprechen, die auch schon mal in der Sendung waren mit ihren Startups. Da haben wir so ein bisschen hier rumgefragt. Und da hieß es auch, die Erfahrung ist, also wenn es ein reines Finanzinvestment ist, ist es nicht unbedingt das Beste, was man machen kann. Da kann man womöglich von anderen InvestorInnen auch das Geld bekommen. Man macht es halt eben für den Werbeeffekt und für das potenzielle Netzwerk oder irgendein Special Advantage, sage ich mal, die Investorin oder der Investor mitbringt, was man sonst halt nicht haben könnte. Und es war jetzt bei uns nicht wirklich der Fall.
Ist jetzt ja auch nicht eine Abflussfee für, weiß nicht, 10 Euro, die der Ralf Dümmel dann in Massen in die Regale bringt. Also da hast du ja wahrscheinlich mit dem Produkt, ist es nicht der optimale Vertriebsweg, sage ich jetzt mal. Also okay.
Genau.
Hat euch das irgendwie, ihr habt ja dann, also heute gehört es euch beiden, die Firma?
Genau, richtig, ja. Nur uns beiden.
Und sonst niemanden. Also ihr habt dann nie wieder externes Kapital aufgenommen. Hat euch dieser Weg irgendwo ausgebremst? Also war das im Nachhinein sogar euer größter Vorteil, dass er jetzt das auf eigenen Beinen steht?
Würde ich eher so bezeichnen. Also wir haben uns auch gesagt zu diesem Zeitpunkt mit Höhle der Löwen, hey, wir wollen eigentlich durch diese Community wachsen und dieses Prinzip dieser Vorbestellungen und diesem Vertrauen, was uns entgegengebracht wird und darüber das Produkt zu validieren, finden wir eigentlich viel cooler. Und ja, das Ding ist natürlich als E-Commerce-Marke, du brauchst immer Geld, ne? Du hast Geld gebunden in Produkten und je nachdem, wie dein Produktportfolio aufgebaut ist, also wie viele SKUs du hast, wie viele einzelne Produkte, desto komplexer wird's. Dann kommt noch Saisonalität hinzu. Also du lernst sehr schnell, du musst gut im Forecasten werden. So wann werden wie viele Leute dein Produkt kaufen? Cash Conversion Cycle ist ein Thema. Also wie schnell schaffst du es quasi, das Geld, was du von den Kundinnen hast, damit die Lieferanten zu bezahlen und die Produkte auszuliefern. Wir mussten uns schon sehr damit auseinandersetzen. Ich würde sagen, es war für uns der richtige Weg, weil der uns gezwungen hat, die richtigen Strukturen aufzubauen und selber zu lernen, was dahinter steckt. Ich glaube, für uns wäre, also gerade in diesen Hochzeiten 2021, 2022 gab es Geld en masse. Also das war so eine Hochphase, wo man das hätte machen können. Und deine Frage war, hätten wir schneller wachsen können? Wahrscheinlich, ja. Hätten wir gesünder wachsen können? Weiß ich nicht. Also vielleicht hätten wir früher mehr Leute einstellen können. Das sind natürlich so Hebel, also schneller delegieren und solche Strukturen aufbauen. Ich glaube, wir haben da einen sehr gesunden Mittelweg gefunden und so unseren Weg gefunden und machen das auch weiterhin. Und das ist auch so unser Motto. Also lieber ein bisschen langsamer, aber ja, die richtigen Strukturen bauen und dann schafft man es halt so von Ebene zu Ebene, so stelle ich es mir visuell vor, nach oben zu hüpfen und die zu erklimmen. Und das funktioniert dann auch.
Ich glaube, ihr habt ja aber eine Förderung habt ihr mitgenommen für die Produktion von den Prototypen oder für die initiale, weiß nicht, was genau war das, habe ich glaube ich noch nie gehört, mir fällt jetzt auch der Name gerade nicht ein, aber ist das was relevant ist, also hat sich das für euch gelohnt, würdest du das wieder machen und was genau war das, weil das kostet ja immer eine Menge Zeit, so eine Förderung, ein bisschen Papierkram, bevor es losgeht und im Nachgang wahrscheinlich auch, also wie funktionierte das?
Ja, ein bisschen Papierkram ist gut. Also es war unfassbar viel Aufwand. Das Programm hieß Design Transfer Bonus und das ist was vom Land Berlin bzw. vom Senat Berlin, ein spezifisches Programm, was junge Unternehmen dabei unterstützen soll, mit Designern und Designerinnen zusammenzuarbeiten. Das heißt, wir hatten schon sehr klare Vorstellungen davon, wie das Produkt aussehen soll, haben aber noch nie ein CAD-Programm bedient, ne? Also um das wirklich aufzubauen. Haben dann da Unterstützung gebraucht durch Industriedesigner, die uns damit geholfen haben, also unsere Vision zum Leben zu erwecken. Und dafür haben wir diese Förderung beantragt. Die Ausgangslage war natürlich eine ganz andere damals, ne? Also wir haben dieses Angebot bekommen von den Designern, die uns dabei helfen wollten. Das war schon im fünfstelligen Bereich, was damals für mich eine riesige Summe war. Und vor allem nachdem dieses Projekt ja auch nicht validiert ist oder irgendwas. Also du steckst erstmal dieses Geld in eine Entwicklung, von der du nicht weißt, ob da jemals irgendwas bei rauskommt. Und was die Förderung macht, ist, dass sie 70% dieser Zusammenarbeit finanziert, aber erst als Erstattung. Das heißt, du musst dir vorstellen, und das Ganze bis 15.000 Euro. Also stell dir vor, ich hätte die Zusammenarbeit mit meinen Designern da, hätte 15.000 Euro gekostet. Mhm. Andersrum. Stell dir vor, die hätte 21.000 Euro gekostet, dann hätten die 15.000 Euro davon übernommen, also die 70%. Ich hätte aber diese 21.000 Euro erstmal selbst vorstrecken müssen, dann den ganzen Papierkram im Nachgang einreichen und dann hätten die mir 70%, also diese 15.000 Euro wieder erstattet. Das heißt, ich musste das Geld sowieso vorab haben. Von dem her war der Support, also es war gut, aber als wir das Geld bekommen hatten, hatten wir auch schon die Crowdfunding-Kampagne gemacht, glaube ich, wenn ich es jetzt nur richtig im Kopf habe. So sonderlich viel hat es nicht gebracht, aber ich glaube, ich würde sagen, auf der Meta-Ebene. Ne? Also es gibt natürlich auch noch ganz viele andere Förderungen. Also grundsätzlich würde ich sagen, kann sich das lohnen. Was es mir gebracht hat, ist, es hat mich gezwungen, mich mit diesem formellen Prozess auseinanderzusetzen, mich für sowas zu bewerben und da nochmal zu begründen, was ist denn eigentlich hier die Idee dieses Produkts? Wie sieht's mit der Konkurrenz aus? Die wollten einen Businessplan. Du musst dir vorstellen, ich habe noch nie im Leben einen Businessplan gemacht. Das haben wir natürlich im Studium mal irgendwie gehört und so mitgegeben bekommen. Aber ich habe ja auch nicht BWL studiert, sondern E-Commerce. Und das war eher so Wirtschaftsinformatik, informatikmäßig, würde ich sagen, orientiert. Und ich habe, glaube ich, ungelogen 6 Wochen oder 2 Monate dafür gebraucht, diesen Businessplan mit allem Drum und Dran aufzustellen. Hat mich unfassbar viel Zeit und Nerv gekostet. Und am Ende kam auch was ganz anderes raus, wenn man sich jetzt den Businessplan versus das anschaut, was tatsächlich passiert ist. Aber ich glaube, ich würde trotzdem sagen, es war was Gutes, dass ich mich mal hinsetzen musste und mir halt diese wichtigen Fragen stellen musste. Und ich musste zum Beispiel auch, um eben mit Designern zusammenarbeiten, 5 Angebote einholen. Also ich konnte nicht einfach die erstbesten nehmen, sondern ich musste mit 5 Leuten sprechen. Und das hat mich natürlich schon sehr weit vorangebracht, weil ich verstanden habe, wie arbeiten die, wie ist denn überhaupt der Entwicklungsprozess von so einem physischen Produkt. Ne? Die hatten ja schon viel mehr Erfahrung damit, wie man sowas umsetzt, wie da die einzelnen Schritte sind. Mhm. Und deshalb würde ich sagen, es hat sich auf jeden Fall gelohnt.
Hast du mittlerweile Gastvorträge an deiner alten Uni gehalten, dann so aus der Praxis, E-Commerce aus der Praxis? Also gibt es da Anfragen?
Tatsächlich war ich an meiner eigenen Uni noch nicht, shame on me. Also wir hatten da mal lose drüber gesprochen und ich glaube, da hätten die Lust drauf. Das hat sich einfach irgendwie noch nicht ergeben. Aber ich habe tatsächlich hier in Berlin habe ich schon mal einen Vortrag gehalten an der Hochschule und auch mal vor Schülern und Schülerinnen so einen Gastvortrag, also so Austauschschülerinnen. Also so kleine Sachen habe ich schon gemacht und das macht mir dann schon auch Spaß, ja. Eines Tages dann wieder in Würzburg, wo ich studiert habe.
Ja,
hoffentlich.
Also es liegt ja auf der Hand, deswegen, ja. Also, okay. Ja. Du hast am Anfang schon gesagt, dass ja viele E-Commerce-Brands aus eurem Bereich in China produzieren lassen und ihr im Gegenzug komplett in Deutschland. Ist das, also seid ihr die Einzigen, die das so machen? Und du hast, glaube ich, auch gesagt, dass es eher kompliziert ist, sowas herzustellen. Warum ist es so kompliziert? Also, ist ja jetzt eine Pfanne. Warum? Was macht die Pfanne kompliziert?
Genau das dachten wir auch. Ich dachte mir, wie schwer kann es denn sein, so eine Pfanne zu machen, bis wir festgestellt haben, verdammt schwer, weil wir keine Ahnung davon hatten, wie sowas produziert wird, haben da halt was gestaltet, was sich dann als technisch extrem anspruchsvoll herausgestellt hat bei der Produktion. Also wir hätten, das war schon mal ein wichtiges Learning, den Hersteller und die Produktion früher in der Gestaltung, in der Ausarbeitung einbeziehen sollen. Diese Komplexität Made in Germany versus China würde ich so beschreiben. In China hast du Fabriken und Hersteller, zumindest jetzt in unserer Branche, die halt schon ganz viele von diesen Produkten machen. Also da würde ich jetzt hinfahren oder die kontaktieren. Die machen schon Gusseisenpfannen und die machen eine Abwandlung davon und wissen, was zu tun ist sozusagen. Hier in Deutschland haben wir das komplett von null aufgebaut. Also wir haben einen Hersteller gefunden, der macht vor allem Automotive-Geschichten. Also das war letztendlich, ganz viele haben Nein gesagt. Das war nämlich die nächste Runde telefonieren. Ganz viele meinten, nee, können wir nicht, wollen wir nicht. Bis ich dann einen gefunden habe, die meinten, hey, das ist eigentlich eine coole Pfanne. Wir haben in den 70ern irgendwie schon mal Gusseisenpfannen gemacht. Und haben mich dann mal eingeladen. Und bei denen ging es aber darum, das komplett neu aufzubauen. Du musst dir vorstellen, Automotive-Teile sind technisch präzise und gut gemacht, aber da gibt es keinen Anspruch an Oberflächenoptik und so weiter, weil das alles nicht wichtig ist. Und dass die jetzt plötzlich ein Konsumerprodukt machen, wofür Leute ja, über 100 Euro ausgeben, um das dann in den Händen zu halten, auf das wir 50 Jahre Garantie geben, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Und dazu kommt noch, dass wir die Gusseisenpfanne, wir haben ja nicht die traditionelle Gusseisenpfanne einfach auch gemacht, sondern wir gießen die Pfanne, wir bearbeiten die nach von beiden Seiten und brennen die ein. Also du hast drei verschiedene Prozessschritte sozusagen mit noch ganz vielen kleinen dazwischen, die werden noch gestrahlt und was weiß ich. Und das ist schon ein komplexer Weg, damit die Dinger nicht anfangen zu rosten, damit du wirklich diese Bearbeitungsqualität, die du bekommst, sobald du einen dünnwandigen Guss hast, den wir ja wollten, weil wir das Gewicht optimieren wollten, weil das ist das, was die Leute am meisten bemängeln an traditionellen Pfannen. Also ganz, ganz viele Steps, die hier kamen, mussten wir aufbauen mit dem Hersteller. Also Fehlerkataloge definieren und diesen ganzen Prozess durchgehen. Und deshalb würde ich sagen, das Ganze kam jetzt mit Vorteilen, ne? Also gegenüber China. Wir müssen jetzt nicht 6 Wochen auf Container warten. Wir müssen nicht mehrere Monate vorher bestellen. Also ich muss nicht im April Ware bestellen, um sie für Weihnachten auf Lager zu haben. Da haben wir nämlich wieder...
schon bezahlen wahrscheinlich, oder?
Genau. Oder zu einem Teil zumindest. Ja, genau. Also es ist nochmal eine ganz andere Komplexität, die damit einhergeht, was das Geschäftsmodell angeht, was die Finanzierung angeht, wenn man das so einkauft. Bei uns ist es halt eine andere. Also wir haben kürzere Lieferwege und so weiter. Dafür mussten wir halt diese ganze Supply Chain von Grund auf neu aufbauen. Und ich kann gleich dazu sagen, wenn wir jetzt neue Produkte machen, versuchen wir schon auch stärker in die Richtung zu gehen, jemanden zu finden, der Erfahrung damit hat. Weil das hat jetzt cool geklappt für dieses Produkt, aber wir machen das jetzt auch seit ein paar Jahren und haben nicht so viele neue Produkte gelauncht. Und genau das ist der Grund, ne? Also du gehst nicht dahin und kaufst einfach irgendwas ein, wie jetzt andere Marken, die auch Kochgeschirr machen, sondern haben wirklich was von Grund auf selbst gemacht.
Aber ihr produziert bei dem noch, bei dem gleichen Hersteller von damals?
Ja, genau, ja. Also wir sind tatsächlich noch bei denen.
Okay. Also Automobilzulieferer habe ich jetzt so im Kopf. Naja, vielleicht haben die ja auch ein besseres Qualitätsmanagement, zumindest vom Hörensagen nach, dass die Produkte vernünftig funktionieren. Kannst du das bestätigen? Und warum genau war eigentlich die Verspätung von den 3 Monaten bei der Crowdfunding-Kampagne? Weil ihr hättet vorher mit ihm sprechen sollen, hast du, glaube ich, erzählt. Also gab es Probleme im Produktionsprozess oder hat es dann in Masse sich nicht so produzieren lassen, wie ihr euch das Design ausgedacht habt?
Also Probleme in der Produktion würde ich bejahen, weil das Ding ist, wenn du diesen rohen Guss hast, dann hast du da immer Lufteinschlüsse drin. Das war eine längere Zeit mal eine Herausforderung für uns. Und jetzt musst du dir vorstellen, wir wollten die unten glatt machen, damit die gut auf dem Induktionsherd und auf so einem Glaskeramikherd funktioniert, keine Kratzer macht. Und wir wollten die innen bearbeiten und glatt machen, damit du diese verbesserten Antihafteigenschaften hast, die Leute loben und wo sie jetzt sagen, wie Teflon ohne Teflon. Ne? Der Weg dahin war sehr lang, weil was passiert ist, wenn du diesen rohen Guss bearbeitest, also da eine Schicht wegnimmst von oben sozusagen, dann öffnest du die Oberfläche und dann sind da teilweise Lufteinschlüsse drunter, also kleine Löchlein, Porositäten. Und die zu kontrollieren, ist tatsächlich eine Rocket Science. Deshalb ist eben dieses Gießen gar nicht so simpel, wie man denkt. Ich bin da ja auch vorher rangegangen und dachte mir, das ist ja eine Pfanne aus einem Stück, genau wie wir es wollten. Wie schwer kann es denn sein? Da füllst du halt ein bisschen von dem flüssigen Eisen in diese Sandform und dann kommt halt dein Produkt raus. Und das zu justieren, das war die Challenge, die dann auch zu diesen Verzögerungen geführt hat. Also, dass wir wie unzählige Male die Fabrik besucht haben, mit denen da standen. Die hatten natürlich auch keine Erfahrung bis dahin mit dem Einbrennen. Also was wir am Schluss machen, ist die Pfannen in mehreren Durchgängen mit Pflanzenöl, was du auch so zum Braten benutzen kannst, einzuölen. Aber damit versiegelst du quasi die äußerste Schicht und erreichst, dass die Pfanne direkt einsetzbar ist, sobald die bei den Leuten ausgepackt wird zu Hause. Und diese ganzen Schritte durchzugehen und das den ersten Schritt auf den zweiten und den wieder auf den dritten zu optimieren, ist einfach komplex. Und das ist auch was, wo ich, glaube ich, ein großes Learning hatte. Das erste Mal, wenn du zu solchen Herstellern gehst, Automotive oder nicht, die sagen dir, ach, das ist so eine Gusspfanne. Also die sind schon auch sehr selbstbewusst. Ja, locker, in 6 Monaten habt ihr die bei euch im Lager oder in 4. Und dann fängst du an und dann macht man die ersten Proben und so weiter und du merkst, oh, funktioniert doch noch nicht. Und dann dauert aber der nächste Zyklus, das Produkt wiederherzustellen, dauert dann wieder 2 Wochen oder 3 Wochen. Dann sind Sommerferien. So in etwa musst du dir das vorstellen. Okay. Und dann kommt noch dazu, dass wir natürlich, also die waren begeistert von dem Projekt, aber so ein Automotive-Hersteller ist schon ein sehr großes Unternehmen, die riesige Stückzahlen machen. Und für die waren wir eine kleine Nummer am Anfang. Ne? Also das war so ein Fun-Projekt für die. Aber damit haben die jetzt nicht sonderlich viel Geld verdient, sondern es war halt so ein Durchläufer. Und dieses Standing mussten wir uns da auch erstmal so nach und nach erarbeiten, dass die das Projekt priorisieren. Also ich würde sagen, was du auch gefragt hattest, Qualitätsmanagement bei so einem Automotive-Hersteller, ja, aber du musst es halt auch schaffen, die entsprechende Prio bei denen zu sein. So, ja. Also unter dem Vorbehalt, so würde ich es beantworten.
Jetzt hast du ja die 50-Jahre-Garantie erwähnt. Ich bin ja schon ein bisschen älter wie du. Wenn ich mir die Pfanne heute kaufe, dann kaufe ich sie vermutlich nicht noch eine. Also wie kannst du mit einem Buy-Once-Produkt, ist es ja dann schon irgendwie, wie kannst du da ein skalierendes Geschäftsmodell aufbauen für euch?
Ja, witzigerweise habe ich vor ein paar Tagen erst einen LinkedIn-Post dazu geschrieben. Aber das kann ich ganz gut zitieren. Also wir denken da so zweigeteilt darüber. Als Unternehmen, ich hatte ja eingangs gesagt, was unser Purpose ist, also Leute dazu zu inspirieren, Neues auszuprobieren in der Küche und eben zum Beispiel mit Gusseisenpfannen zu kochen, was viele ja vorher noch gar nicht kannten. Und wir haben uns als Meilenstein, als großen Meilenstein gesetzt, das ist unser Big Hairy Audacious Goal, unser B-Hack, in 1 Million Küchen zu sein, Ende 2030. Das ist so das große Ziel, was ich mich auch kaum traue auszusprechen, weil da haben wir noch einen guten Weg hin. Aber das wollen wir machen. Das heißt, im Umkehrschluss heißt es, neue Kunden und Kundinnen zu akquirieren. Das ist unser übergeordnetes Ziel. Also ja, es ist ein Buy-Once-Produkt. Wir wollen neue Leute finden, die es noch nicht kennen und an die verkaufen. Und gleichzeitig wollen wir über die nächsten Jahre unser Produktportfolio erweitern. Und unsere Retention-Strategie liegt eigentlich darin, dass wir glauben, wenn wir eine tolle Product Experience schaffen und eine Customer Experience, dass die Leute so begeistert sind, dass sie später weitere Produkte von der Marke Stur kaufen wollen. Und das bewahrheitet sich jetzt schon. Also wir haben, du kaufst dir vielleicht, ich bringe mal ein konkretes Beispiel, eine Pfannengröße, unsere 28er Pfanne, also ganz viele kaufen auch das Premium Set, was sehr beliebt ist bei uns, also gehen all in und kaufen gleich zwei zum Beispiel. Aber manche starten auch nur mit diesem Starter-Set, was wir haben. Also eine Pfanne, der Griffschutz und der Pfannenwender, das ist ganz gut für den Start und wollen es halt erstmal ausprobieren und kaufen dann, weil sie begeistert sind, halt noch die andere Pfanne nach. Also bauen sich dieses Premium-Set, was wir haben, in zwei Schritten selbst. Und dadurch haben wir schon eine Retention-Rate von 15-20%, also an Wiederkäuferinnen. Das ist jetzt nicht gigantisch, ne? Wenn wir das jetzt vergleichen mit irgendeinem Supplement-Produkt oder wie auch immer, dann schneiden wir da natürlich ganz schlecht ab. Das ist uns halt auch klar. Aber wir glauben eben dran, durch diese gute Experience haben die Leute Lust, weitere Produkte zu kaufen. Und das eben sind nicht nur Gusseisenpfannen, sondern eben auch andere Produkte wie vielleicht Messer oder irgendwann Tableware oder eben Zubehör, was wir machen.
Okay. Und ein Bräter habt ihr jetzt, glaube ich, am Start oder kommt jetzt dann? Ist es hauptsächlich Community getrieben? Also arbeitest du da nach wie vor mit der E-Mail-Liste und fragst die Kunden, was soll er als nächstes haben oder kein? Funktioniert das so?
Ja, tatsächlich. Ist das immer noch einer der wichtigen Bausteine, nicht der einzige, aber einer der wichtigen, dass wir weiterhin sehr nah an der Community sind. Deshalb sind wir auch sehr D2C fokussiert. Also wir wollen eigentlich größtenteils über unseren Shop verkaufen. Wir sind zwar auch auf Amazon seit 2 Jahren, aber der Großteil passiert über unseren Shop, weil wir den Kontakt mit den Leuten haben möchten, eben um ihn für die Produktentwicklung zu nutzen, um Feedback zu bekommen. Und bei einer dieser Umfragen kam eben raus, ich wünsche mir einen Gusseisenbräter. Und das von einem überwiegenden Großteil der Leute. Und den haben wir dann entwickelt. Das hat auch eine Zeit gedauert, weil wir den emailliert haben. Also unsere Pfannen sind unbeschichtet beim Bräter, weil du über längere Zeit kochst und auch säurehaltige Sachen mit Rotwein und so weiter kochst, ist es nicht so ideal, das rohe Eisen zu haben. Deshalb hat der so eine langlebige Schicht drauf, so eine Glasschicht, eine Email. Und den haben wir letztes Jahr im Herbst gelauncht und den verkaufen wir jetzt generell. Das ist auch gut angelaufen. Und wir versuchen das Ganze eigentlich so zweigeteilt anzugehen. Ne? Also wenn du jetzt die Leute fragst, da gibt es dieses ganz, ganz bekannte Beispiel, hätte Henry Ford die Leute gefragt, ob sie, ne, mit den Pferden und dem Auto, genau, die wollen schnellere Pferde. Und wenn du jetzt Kunden und Kundinnen Umfragen gemacht hättest, hätte auch niemand gesagt, ich will ein iPhone. Das jetzt mal so als diese typischen Beispiele, aber so ein bisschen über den Tellerrand hinauszudenken, so was ist eigentlich das, was wir machen wollen. Oder was wäre wirklich innovativ? Also wir denken da in verschiedenen Kategorien. Und was sind so Produkte, die total Sinn machen, wo wir auch was wirklich Gutes machen können? Also bei dem Breta zum Beispiel haben wir eine Email genutzt, die den höchsten DIN-ISO-Standards an Lebensmittelkontakttauglichkeit erfüllt. Also da wachsen wir schon auch über die Ansprüche hinaus oder versuchen, das Beste zu machen. Aber jetzt kann man natürlich auch sagen, es ist halt immer noch ein Breta, ne? Es ist nichts, was man noch nicht gesehen hat, sondern jetzt hast du halt einen Made in Germany Breta, der extrem hochwertig ist, der in einem supergeilen Design kommt, also ein total rundes Paket, aber es ist halt wahrscheinlich nicht das iPhone. Und das ist halt eben eine neue Kategorie an Produkten, die wir auch denken wollen. Das machen wir gerade noch im kleineren Stil, aber so sehen wir unsere Produktwelt aufgeteilt. Und was die Idee dahinter ist, wir sind da schon stark von der professionellen Küche inspiriert. Also wir gucken uns eigentlich an und deshalb sind wir auch mit unseren Produkten teilweise in Gastro-Küchen, um zu sehen, wie wird da denn gekocht, was sind denn Techniken? Also ich sehe uns ganz stark mit Stur als so eine Brand, die Kochtechniken vermittelt und so dieses Knowledge, also gar nicht nur die physischen Produkte, sondern da wollen wir eigentlich hinwachsen, die Leute zu empowern und denen beizubringen, wie sie besser kochen können. Und dazu gehören gute Tools und da gibt's coole Ansätze. Also ein ganz kleines Beispiel ist so eine Kochpinzette, die wir gelauncht haben. Das kennt man nur aus diesen Sterneküchen und irgendwie dieser sehr hohen Küche. Und was wir eigentlich gesagt haben, ist, hey, wenn man da das mal ausprobiert hat, dann merkt man, das funktioniert super gut und es macht total Spaß. Und dieses Spaßerlebnis können wir eigentlich den Leuten auch in ihrer Heimküche nahe bringen. Mhm. Das heißt, wir sind rangegangen und haben uns erstmal irgendwie, ich glaube, es waren 15 oder so Pinzetten angeguckt oder sogar noch mehr, die getestet, dann ja geguckt, was wir besser machen können und die dann auch super hochwertig in Deutschland produziert. Und das ist so dieser Cycle, wo wir uns befinden. Also du hattest auch eingangs noch die Crepe-Pfanne erwähnt. Uns ist ganz wichtig, nicht zu speziell zu werden. Ne? Unser Product Lead sagt immer die Nürnberger Bratwürstelpfanne, der kommt nämlich auch aus Bayern. Die wollen wir nicht machen. Also es gibt Hersteller, die machen dann 20 verschiedene Abwandlungen oder noch mehr vom ein und demselben Produkt. Wir wollen eigentlich sehr gute Basics liefern. Also Produkte, die du findest jetzt nicht die eierlegende Wollmilchsau meistens, aber du kannst schon sagen, du brauchst für wenn du eine Küche jetzt neu einrichtest, 2, 3 Produkte, auf die kommt es wirklich an. Und das würde dir auch jeder Koch, jede Köchin sagen, die dir das gut macht und passioniert macht. Du brauchst jetzt keinen Messerblock mit 13 verschiedenen Teilen, sondern du brauchst halt ein großes und ein kleines Messer. Und das ist dieses Prinzip, wollen wir eigentlich mit unserem Produktsortiment anwenden.
Du hast erwähnt, dass ihr jetzt seit 2 Jahren auch bei Amazon seid und aber der Großteil über euren eigenen Shop läuft. Warum seid ihr doch auf Amazon gegangen? Ist ja für ein hochpreisiges Produkt wahrscheinlich doch schon auch schwierig. Kostet der Artikel dort das Gleiche? Verschickt ihr den selber? Und vor allem, wie läuft's da? Warum macht das überhaupt?
Also angefangen hat es tatsächlich, weil wir immer wieder auch von Leuten gefragt wurden, warum verkauft ihr da nicht? Also ich glaube, das ist so ganz viele Produktrecherchen und ja, Käufe passieren einfach über Amazon. Das weiß ich noch aus meiner Studienzeit. Ich habe meine Bachelorarbeit über den Suchalgorithmus, also über SEO auf der Amazon-Plattform damals geschrieben. Ist schon ein paar Jährchen her, aber da habe ich mich sehr viel damit auseinandergesetzt. Und da gibt es auch diese schönen Statistiken, dass irgendwie über 50% damals zumindest der Produktkäufe dort beginnen, die Suche. Das heißt, dort präsent zu sein, ist irgendwo wichtig. Wir haben uns aber auch die Frage gestellt, genau die du gerade gestellt hast, schaffen wir es überhaupt da zu verkaufen, weil es halt schon ein emotionaler Kauf ist und können wir da überhaupt unsere Geschichte gut erzählen und was das Produkt für Vorteile hat. Letztendlich sind wir dabei gelandet, lass es uns einfach ausprobieren. Und wir hatten oder haben auch tatsächlich ein paar Nachahmer, die unsere Produkte vom Design her, vom Sortiment nahezu 1:1 kopiert haben. Also die aus China einkaufen und auch den Pfannenwender und den Griffschutz, den wir im Sortiment haben, nahezu so übernommen haben. Ich versuche es als Kompliment zu sehen. wenn man kopiert wird, dann ist, sagt man ja auch so, ist das eins der höchsten Komplimente. Aber es war schon auch irgendwo als Original vertreten zu sein. Ne? Also du möchtest eigentlich ungerne jetzt, dass auf der Plattform Produkte verkauft werden, die wie deine aussehen, aber halt eben unter einem anderen Namen. Und dann war auch so ein bisschen die These, hey, wir wollen als das Original dort vertreten sein. Wir haben aber das Shipping am Anfang selbst übernommen. Also wir haben einen 3PL, also wir haben einen Fulfillment-Dienstleister, der für uns, das haben wir von Anfang an gemacht, die ganze Lagerhaltung und den Versand macht. Und der kann auch problemlos die Amazon-Order bedienen. Da musst du halt, also was heißt problemlos? Du musst schon harte Zeiten erfüllen. Also da hat Amazon schon hohe Ansprüche, aber genau, das FBM heißt das, das geht. Es ist nicht FBA. Wir sind eingestiegen mit demselben Preis, haben dann aber gemerkt, die Leute kaufen halt eher auf Amazon, weil es halt bequem ist. Und wir zahlen aber jede Menge drauf, weil wir geben natürlich 15% ab an Amazon. Du hast eine höhere Retourenquote, weil du keinen so guten Customer Support bieten kannst, weil Amazon blockiert so ein bisschen, wie stark du in Kontakt treten kannst. Genau, du kannst nicht auf Bewertungen reagieren, um irgendwie Kontext zu schaffen. Also es sind schon auch ein paar Besonderheiten auf der Plattform. Ich verstehe es natürlich irgendwo aus Käufersicht. Also ich bin ja, ich kaufe schon hier und da auch mal privat was dort ein und es ist sehr bequem. Wir haben letztendlich dann letztes Jahr die Entscheidung getroffen, unsere Preise auf Amazon ein bisschen zu erhöhen und zu sagen, wenn jemand das möchte, diese Convenience dort, dann federn wir aber auch so ein bisschen unsere Mehrkosten auf die Leute ab. Also jetzt 5 nicht
Euro,
so...
10 Euro oder wie viel kostet es mehr?
Kommt so ein bisschen darauf an, ob es ein Einzelprodukt ist oder ob es die Sets sind. Also es sind 10 Euro bei den Single-Pfannen. Bei den Sets sind es, glaube ich, 20 Euro und ja, so ungefähr. Also kann man ja auch ganz easy vergleichen zwischen ja. Shop und Amazon.
Aber dann recherchieren die Leute bei Amazon und die schauen gar nicht mehr woanders und bestellen es dann halt aus Grund der Convenience für 20 Euro.
Ja, oder manche bewusst, ne? Es ist so, ich glaube, wir treten schon sehr vertrauenswürdig auf mit unserem Online-Shop. Aber es gibt ja auch Fake-Shops und was weiß ich. Und es gibt Leute, also dann wahrscheinlich eher eine ältere Gruppe an Menschen, die sagen, okay, bei Amazon, da habe ich schon mal bestellt, das hat mir meine Enkelin gezeigt, ich erfinde jetzt einfach mal irgendwas. Aber das scheint ja sicher zu sein. Dann zahle ich lieber die 10 Euro drauf und weiß, da kommt das auch wirklich an und hier klaut mir niemand mein Geld. Also, für mich ist es absurd, aber dass sowas noch existiert, weil ich, glaube ich, halt mit dem Internet aufgewachsen bin und sowas auch erkennen kann und so weiter. Aber ich verstehe es schon auch, dass manche halt diese Gewohnheit nicht brechen wollen.
Ich habe neulich mit Kaffeemacher aufgenommen, Podcast. Ging auch sehr lang, die auch sehr empfehlenswerte Folge. Da gab es viel, also was mich da überrascht hat, ist, bei denen ist YouTube der Kanal Nummer 1. Ne? Deswegen machen die auch kein Paid Marketing, weil die so viel Educational Content zum Thema Kaffee, Kaffeemaschinen, wie benutze ich die? Macht ihr das auch oder kannst du das adaptieren auf euch, dass du den Leuten zeigst, wie sie so eine Pinzette dann bei den Gerichten anwenden können? Ist das so was, womit ihr experimentiert in eurer Showküche oder so? Ich weiß nicht.
Das ist alles noch die Vision. Also was wir tatsächlich am Anfang gemacht haben und das habe ich auch als großen USP gesehen, ist, dass wir einen Videokurs dazu produziert haben. Weil wir haben uns ja super mit diesem Thema auseinandergesetzt. Wir haben diese Pfanne gemacht, um eben eine einsteigerfreundliche Pfanne zu machen. Und dann war für uns klar, das Produkt ist erst erfolgreich, wenn du lernst, damit umzugehen und das auch wirklich machst. Und dann haben Simon und ich uns wirklich in die Küche gestellt und so ein, ich glaube, in kleinen Modulen, ne? Also es sind so 3-Minuten-Videos, aber fast eine Stunde an Content aufgenommen. Und den bekommt man bei jedem Pfannenkauf gratis dazu. Das Ganze ist inhaltlich immer noch gut, visuell jetzt nicht mehr so den Anspruch, also wird nicht mehr ganz den Ansprüchen gerecht, die wir jetzt haben. Aber das ist tatsächlich ein Thema, das wir gerade sehr aktiv angehen. Also wir haben eine Content-Person eingestellt vor 2 Monaten und wir haben jetzt natürlich noch ein paar andere Shoots und so weiter in der Pipeline, aber langfristig dieses Content-Game, nenne ich es mal, zu spielen, also ob das jetzt auf YouTube ist oder auch Shortform auf Instagram oder TikTok, ist, glaube ich, schon ein enormer Hebel, gerade für dieses Thema Education, den Leuten bei der Produktauswahl zu helfen, aber dann auch eben in der Anwendung der Produkte.
Und da sehen wir dann Simon und dich euer Lieblingsstudentengericht mit der Pfanne kochen. Also was war das Lieblingsstudentengericht vor allem aus der Pfanne?
Ja, das ist eine gute Frage. Für mich war es früher Spaghetti Bolognese, also ganz, ganz simpel, die Bolognese. Simon ist ein großer Fischfan. Also wenn er jetzt hier wäre, würde er wahrscheinlich sagen, irgendwie so ein gutes Fischfilet. Ich glaube das. Sowas verändert sich ja auch die ganze Zeit. In diesem Videokurs sind wir aber eher so auf diese Basics eingegangen und also so Basic-Techniken. Also wir haben jetzt gar nicht so komplette Rezepte gezeigt. Es hat nicht den Rezeptfokus, sondern eher, wie mache ich Also eigentlich so Sachen, die man auch sehr gut für SEO optimieren könnte. So wie mache ich Steak in der Pfanne, wie mache ich Bratkartoffeln, wie mache ich Spiegelei, wie mache ich Rührei. Also auch so ein bisschen, um zu zeigen, hey, du kannst diese ganzen Sachen in dieser Eisenpfanne machen, weil in den Köpfen der Leute ja sehr stark immer noch verankert ist, dann klebt ja alles an und so weiter. Und das ist ja genau das, was wir zeigen wollen. So, hey, wenn du so ein, zwei Kniffe beachtest, dann klebt da nichts an oder kaum was an und du hast aber auch keine Beschichtung, die sich irgendwann abnutzt. Und das macht das Produkt ja auch so genial. Und das funktioniert natürlich in Videoform am besten, um es zu vermitteln. Und wir werden jetzt so nach und nach das erst im Shop auch nochmal erweitern. Also, dass wir diese Anwendungsbeispiele machen wir teilweise schon, aber dass wir so durch Content das da ein bisschen stärker zeigen und dann perspektivisch eben auch auf den Social-Plattformen oder Videoplattformen.
Dann musst du auf jeden Fall deine neue Content-Person, die Folge mit dem Ben, sich mal anhören. Da gibt es ein paar interessante Learnings, glaube ich. Also hat mich auf jeden Fall total überrascht. Du hast sehr auf cool. LinkedIn, schreibst du sowieso sehr viel. Da wollte ich dich sowieso zu fragen, warum machst du das jetzt heute? Bist du deutlich sichtbarer? Ist es für dich ein Marketingkanal? Willst du mehr Aufmerksamkeit für die Marke oder Investorensuche? Ist es ja wahrscheinlich nicht.
Es ist tatsächlich Employer Branding, würde ich sagen. Also wir haben gemerkt, die letzten Monate haben wir eben ein paar neue Leute dazu ins Team geholt und wachsen und sehen, wie schwierig es ist, die richtigen, also gute und die richtigen Leute zu finden vor allem. So würde ich es beschreiben. Und ich glaube, wir machen schon ganz, ganz viele Sachen cool und gut im Hintergrund, aber sind halt nicht so präsent damit, gerade wie wir das Unternehmen aufbauen. Ne? Also wir sind nah an der Community, würde ich sagen, was Produktentwicklung und so weiter angeht, aber was quasi das ganze Background-Geschäft angeht, das noch nicht so stark. Und ich bin ganz gut vernetzt mit anderen hier in Berlin, anderen Startup-Foundern, die auch aktiver sind auf LinkedIn und sehe deren Posts und fand die selber sehr spannend. Hör auch, was die für Opportunities bekommen. Und das ist ganz wild. Das ist halt sehr schwer planbar, ne? Aber die bekommen eben, werden zu Events eingeladen, bekommen InvestorInnen Anfragen. Und ja, Leute bewerben sich gehäuft auf Stellen, die sie ausschreiben. Und dann habe ich gesagt, okay, das probieren wir jetzt mal aus für 6 Monate. Also es ist gerade so ein bisschen so ein Testballon, aber das Feedback bisher ist sehr gut. Und ja, es ist natürlich noch ein bisschen zu früh, um zu sagen, führt das jetzt gerade wirklich zu mehr Bewerbungen? Wir haben gerade nur eine Stelle aktuell ausgeschrieben, beziehungsweise jetzt noch eine zweite Customer Support Stelle, aber genau, also es ist noch überschaubar. Was wir auch machen, ist im Bewerbungsprozess abzufragen, woher kennst du uns und da auch diese LinkedIn Founder Post als Antwortmöglichkeit zu nennen, also schon auch möglichst datengetrieben, das zu validieren und rauszufinden, bringt das wirklich was? Am Ende ist es aber schon größtenteils eine qualitative Einschätzung. Ne? Aber ich, allein durch das Feedback, was ich bisher bekommen habe, das ist schon sehr positiv und auch eine gute Reichweite, bin ich bisher schon ziemlich überzeugt davon, dass es die Marke Stur als Arbeit, die Firma Stur als Arbeitgeber bekannter macht und attraktiver macht. Und eins der Vorzeigebeispiele ist für mich auch Johannes Kliesch mit Snox, also so das typische Beispiel. Aber der kommuniziert ja sehr öffentlich. Ich kenne die Zahl jetzt nicht genau, aber dass die teilweise irgendwie 800 oder 1000 Bewerbungen im Monat bekommen, teilweise Initiativbewerbungen. Also die haben eher das Problem, dann die richtigen Leute auszusuchen und auszusortieren aus den ganzen Bewerbungen, die sie bekommen. Ich würde jetzt nicht sagen, genau das will ich auch, aber so ein bisschen stärker in diese Richtung soll es gehen. Also dass Leute uns einfach auf dem Schirm haben, wenn sie einen coolen Arbeitgeber suchen.
Du gibst ja auch einen schönen Einblick. Also eins ist mir aufgefallen, ich verlinke dir auch in den Shownotes auf jeden Fall, 9% Conversion Uplift durch neues Packaging. Also das fand ich irgendwie interessant. Oder ihr habt auf jeden Fall euer Packaging komplett überarbeitet, Branding und so weiter. Steckt ja wahrscheinlich auch eine Menge Aufwand drin, aber wie viel, ja, warum? Also weil ich ein Unboxing-Video von meiner gusseisernen Pfanne mache und es auf TikTok oder Instagram poste oder weiß nicht, meinen Freunden zeige mit der Verpackung, wie hängt das zusammen?
Es stimmt nicht ganz, ich muss dich leider ein bisschen korrigieren. Und zwar sind diese 9% Conversion Uplift durchs ganze Rebranding entstanden. Okay. Also auch, dass wir den Shop rebrandet haben und dieses Packaging ist Teil dieser kompletten Experience. Das an sich hat aber jetzt nicht zu diesem Uplift geführt. Also du musst dir vorstellen, wir haben in mehreren Schritten, dazu kommen auch noch Posts in der Zukunft, also finde ich ganz spannend, dass dich das interessiert und ja, dass das ein gutes Thema ist. Wir haben den Shop redesigned, also wirklich erstmal das Design gewechselt und hatten da diesen Uplift. Und dann haben wir nochmal in einem zweiten AB-Test, also in einem zweiten Experiment, haben wir den inhaltlich überarbeitet. Und also wie die Sections angeordnet sind, also welche Argumente wir nutzen, sowohl auf der Startseite, auf den Kategorieseiten, als auch auf der PDP, also der Product Detail Page, wo man die Produkte dann in den Warenkorb packt. Und haben da auch einen, da war der Uplift, glaube ich, dann ein bisschen kleiner, aber auf jeden Fall Uplifts gesehen. Und insgesamt war das Projekt ein Erfolg. Wie weit das Packaging jetzt dazu beiträgt, ist natürlich jetzt auch in Zahlen, ähnlich wie dieses Employer-Branding-Thema gerade, schwierig zu bemessen. Ne? Man muss sagen, wir glauben daran, dass diese Product Experience wichtig ist und gut ist, dass wir empfohlen werden. Und wir nutzen zum Beispiel das Unboxing, die Unboxing-Videos auch in unseren Paid-Ads. Das ist das, wo das zur Geltung kommt. Können wir sicherlich noch stärker machen. Aber letztendlich geht es darum, die Leute happy zu machen und über das Packaging und auch die Anleitung. Also Packaging ist für mich nicht nur die Verpackungsbox, die da außen rum ist, sondern auch eine sehr hochwertige Anleitung, eine Dankeskarte, die da drin ist. Also dass du wirklich merkst, da hat sich jemand Mühe gegeben und nicht einfach irgendwas von ChatGPT aufgeschrieben und für 15 Cent irgendwie den Flyer drucken lassen, sondern du hast dir hier ein Designprodukt gekauft, was langlebig ist und ja, dir für immer halten soll. Und das vermitteln wir damit auch.
Okay, ich verlinke auf jeden Fall den Artikel. Ihr habt auch prominente Köche, die eure Pfannen nutzen, so, aber ganz ohne Kooperation. Also ich glaube Tim Raue, Jan Hartwig. Wie habt ihr denen ein Probeexemplar geschickt und die haben einfach angefangen damit zu kochen oder haben die das euch entdeckt, bestellt und dann irgendwann euch Feedback geliefert? Ist ja eigentlich auch die Frage dann, funktioniert sowas als Influencer?
Ja, da gibt es tatsächlich von einem Konkurrenten von uns das Beispiel, die haben Gordon Ramsay als Brand Ambassador und der ist auch beteiligt an der Company. Also ich würde behaupten, es funktioniert. Wir sehen das jetzt gerade noch nicht für uns, also dass wir diesen Weg einschlagen, weil wir die Marke zum jetzigen Zeitpunkt zumindest nicht so stark mit an so ein Gesicht binden wollen. Sorry. So würde ich sagen. Aber tatsächlich hat sich das so ein bisschen rumgesprochen und ich finde es witzig, dass du die erwähnst. Du hast anscheinend gut recherchiert. Das mit Jan Hartwig ist so eine geile Geschichte, die liebe ich sehr, weil sein Vater die Pfannen bei uns gekauft hat, natürlich ohne, dass wir es wussten. Also der hat sich einfach Sturpfannen bestellt und fand die super und hat dann irgendwann, ich glaube, ich weiß nicht, ob er ihm den Tipp gegeben hat oder ob ihm sogar eine geschenkt hat, ist zum Jan gegangen, der sein 3-Sterne-Restaurant in München hat. 1 von 9, glaube ich, aktuell in Deutschland. Also das ist schon was ganz Besonderes. Und er hat dem stur als Tipp gegeben. Und der hat dann auf seinem Instagram-Account, der zum damaligen Zeitpunkt irgendwie so 110.000 Follower hatte, also schon auch eine echt große Reichweite, hat der ohne Bezahlung oder irgendwas in die Story gepostet, beste Pfanne der Welt. Und echt? Ja, und stur erwähnt und halt so ein Foto davon gemacht. Also sowas kannst du dir mit keinem Budget kaufen, ne? Also dass Leute so eine Begeisterung dafür haben. Und kann man natürlich zum gewissen Grad steuern. Also wir sind vor allem hier in Berlin durch unsere Ansässigkeit hier auch ein bisschen vernetzt und sind hier auch in vielen so kleinen, coolen Restaurants, würde ich sagen. Also so in dieser Casual-Fine-Dining-Welt unterwegs. Es kommt immer so ein bisschen darauf an, wie die Gastroküchen aufgebaut sind. Also in manche passt das rein. Manche sagen auch, nee, die ist jetzt zu unhandlich, zu schwer. Also es kommt tatsächlich dann sehr darauf an, auf was du kochst und was für ein Herd hast du, solche Geschichten. Also wir machen ganz gerne, wir schicken gerne Produkte zum Ausprobieren. So. Und ich glaube, das können wir in Zukunft auch noch stärker nutzen. Wir haben letztes Jahr jetzt zum ersten Mal so eine kleine Doku-Reihe gedreht. Also mit 6 von diesen GastronomInnen haben wir so kleine Kurzdokus Netflix-Style, also schon hochwertiger gedreht. Und da geht es gar nicht so sehr um die Produkte, sondern deren Geschichte zu erzählen und so ein Rezept aus der Kindheit. What I Eat at Home heißt das Ganze. Und das sind so ein bisschen so die Versuche, die wir machen. Aber ja, dass Tim Raue damit kocht und Jan Hartwig ist tatsächlich sehr organisch passiert. Also bei Tim kenne ich die Geschichte gar nicht so richtig. Wir hatten selber dann, die hatten eine Kooperation, also er hatte eine Kooperation mit Planted, also mit dieser Essensmarke. Und die haben dann so behind the scenes auf Instagram gepostet. Und plötzlich haben wir da gesehen, ist da auch die Sturpfanne im Einsatz, in der dieses Steak gebraten wird. Das sind manchmal auch so komplett random Sachen, die da passieren. Aber ja, freut mich total, weil das ist, wie gesagt, also du könntest dir das erkaufen, weißt aber nicht wirklich, ob die Leute es gut finden. wenn sie es gut finden und irgendwie posten, dann hast du einiges richtig gemacht. Und ich glaube, der nächste Schritt ist darauf jetzt aufzubauen und zu sagen, hey, hättet ihr nicht Lust, da eben mehr draus zu machen. Und da führen wir teilweise Gespräche, aber das haben wir jetzt noch nicht als eigenen Channel skaliert.
Eine von meinen Thesen jetzt nach über 180 Interviews, gerade bei solchen Produkten, wie ihr sie macht, ist, dass die Bootstrapper bessere Produkte bauen. Also einfach, weil sie es müssen. Ne? Du musst ja gucken, dass es funktioniert. Du hast ja eigentlich keine Chance, keine zweite Chance aufgrund von dem Kapitaleinsatz und dass es eben alles immer so ein bisschen am Limit lebt. Und du eben näher an der Community dran bist, weil du es auch musst oder willst. Also siehst du das ähnlich? Hättest du wahrscheinlich, wie du besprochen hast, wahrscheinlich 10 verschiedene Varianten gemacht und wärst nie so ins Detail gegangen bei den Produkten, könnte ich mir jetzt vorstellen. Also wie siehst du das?
Wahrscheinlich ja. Also ich will eigentlich nicht so voreingenommen sein, weil ich glaube, man kann schon auch mit externem Kapital gute Produkte bauen. Es ist ja am Ende nicht das Kapital, sondern dann wahrscheinlich der Druck von den Leuten, die dir dieses Geld geben, jetzt irgendwie schnell was Großartiges zu machen. Ehrlich gesagt habe ich da nicht viel Erfahrung mit. Ich habe halt diese Erfahrung mit diesem Bootstrapping-Weg und halte den für ganz, ganz richtig. Und ja, jetzt sind wir wieder bei dem LinkedIn-Post, aber ich habe gerade erst auch so einen Post gemacht zum Thema: Ich würde kein VC-Geld raisen, bevor du nicht bei 1 Million Jahresumsatz bist. Und da ist so ein bisschen meine These gewesen, du musst halt ein geiles Produkt bauen, genau das, was du sagst, und dich auch ausreichend damit auseinandersetzen. Und so diese ersten Schritte passieren, glaube ich, auf einem anderen Weg, wenn du wirklich mit Leuten sprichst, wenn du eben bei Reddit posten musst oder in diesen Foren. Das würdest du womöglich nicht machen. Wenn du dieses Geld hättest, dann würde ich wahrscheinlich direkt irgendwie Paid-Ads schalten und auch das kann funktionieren. Aber du bekommst vielleicht nicht dasselbe Feedback und setzt dich halt eben nicht so viel mit dem Produkt auseinander. Deshalb würde ich das unter Vorbehalt aber bejahen, was du sagst. Und das ist für mich auf jeden Fall oder für uns genau der richtige Weg gewesen, das zu bootstrappen, uns die Zeit zu nehmen, auch wenn man als Gründer und Gründerin, glaube ich, sehr ungeduldig ist und natürlich auch möglichst schnell irgendwie losstarten will, aber das richtig zu machen. Und ich glaube, das hat uns auch dazu verholfen, eben diesen Product-Market-Fit zu finden, dass die Leute sagen, hey, das, was die versprechen, ist wirklich geil und das kann dieses Produkt delivern. Und ja, alle sind happy und das Unternehmen funktioniert.
Ihr habt jetzt auch Olivenöl als Verbrauchsprodukt, sage ich mal, gelauncht. Ist das so, ja, ist das so auch ein bisschen die Antwort mit auf das Buy-Once oder gibt es nur, kannst du, keine Ahnung, ist es ein spezielles Olivenöl, das ich dann wieder für gusseiserne Pfannen brauche?
Es ist in dem Sinne kein spezielles Olivenöl für Gusseisenpfannen, aber es ist ein Öl, was sehr gut zum Braten geeignet ist und auch da sind wir unserem Purpose treu geblieben. Also wir wollen die Leute dazu inspirieren, einerseits erstmal zu lernen, mit Olivenöl kann man braten. Das haben wir selbst noch zu Pfannenheldenzeiten teilweise auch falsch kommuniziert, weil wir gesagt haben, wenn da der Rauchpunkt erreicht ist, dann ist es ganz schlecht und das ist nicht geeignet. Also erstmal damit aufzuräumen, so mit diesen Mythen. Olivenöl ist sehr gut zum Braten geeignet, weil es reich an einfach gesättigten Fettsäuren ist und damit sehr hitzestabil. Und gerade wenn du ein hochwertiges Öl hast wie unseres, was sehr viele Antioxidantien hat, also eine hohe Polyphenolzahl, also da kann man sich reinnörden, genau. Und genau das haben wir auch gemacht. Also ich auch wieder so ein bisschen aus dieser eigenen, ich bin halt bei uns so dieser Product Guy, aus der eigenen Passion heraus, ganz, ganz viele Olivenöle getestet. Die haben wir dann auch im Team getestet, auch die Weltbesten. Ne? Da gibt es dann auch so Ranglisten, dann kannst du dir das aus Spanien das beste Öl bestellen oder aus Italien. Und letztendlich haben wir dann eins ausgewählt, was wir super fanden, was eben eine hohe Hitzestabilität hat durch diese hohe Polyphenolzahl. Und was aber der Ansatz für uns war das zu kombinieren mit dieser Squeeze-Bottle. Also die sind gerade auch sehr im Kommen und sehr im Trenden. Das ist ein Prinzip, was man schon aus der Profiküche kennt. Da sind wir auch wieder bei dem. Da hast du so durchsichtige, ganz, ganz günstige Flaschen, aber wo du eben Öle oder Soßen reinfüllst, weil es einfach praktischer ist, wenn es schnell geht in der Küche, daraus dieses Öl zu squeezen, also rauszudrücken und einfach direkt in die Pfanne zu drücken, ohne dass du zweihändig, also erstens kannst du es einhändig bedienen und du musst da keine Kapsel aufschrauben, sondern du hast das immer griffbereit sozusagen und es macht einfach viel Spaß, also es zu squeezen und damit dosieren zu können. Und deshalb haben wir gesagt, das ist jetzt so, also es ergänzt unser Produktsortiment total gut, weil es halt ein Bratöl ist, was gut funktioniert. Es ist ein so gutes Öl. Wenn du bisher nur Supermarktöle probiert hast, dann wirst du erstaunt sein, weil Okay. Es schmeckt einfach ganz anders, viel frischer. Und das ist nochmal ein Erlebnis an sich. Also, dass die Leute sagen, wow, okay, das riecht ja ganz anders und das ist ja richtig krass. Und halt dieses Squeeze-Bottle-Prinzip, dass du das mal anwenden kannst. Mhm. Und das Thema finanzielle Relevanz, was du angesprochen hast, und Wiederkauf spielt da mit rein. Man muss aber sagen, das ist ja halt jetzt noch auf einem ganz, ganz kleinen Scale und wir wollten jetzt erstmal ausprobieren, kommt dieses Produkt überhaupt an? So, wird das verwendet? Wir haben auch tatsächlich Ideen, wie man eine Flasche selbst designen könnte, die nochmal ein bisschen anders gestaltet ist. Also da will ich jetzt nicht zu viel verraten, aber es könnte auch zu einem größeren Produkt werden oder einer neuen Produktkategorie. Da sind wir dann eher bei dem Thema iPhone so ein bisschen. Also nicht jetzt einfach ein MeToo-Produkt, sondern was wirklich Neues. Aber sowas ist natürlich auch immer ein Risiko, ne? Also jetzt was zu machen und eine neue Audience anzusprechen mit was es bisher noch nicht gibt. Deshalb versuchen wir eigentlich sowas immer erstmal zu validieren und zu gucken, gefällt es unseren Kunden und Kundinnen? Wird das angenommen? Wird das vielleicht wieder bestellt? Was auch passiert? Und dann würden wir den nächsten Schritt gehen und sagen, das macht auf unserer Product Roadmap Sinn, sich hier damit zu befassen. Oder wir sagen, es ist zwar cool, aber wir haben eigentlich noch bessere, größere Ideen und machen die mal zuerst und dann das vielleicht später. Also so ein bisschen was von beidem.
Oh, das ist das erste Olivenöl, das dann im Abo gibt. Also je nachdem.
Gibt's tatsächlich schon. Also da gibt's.
Wo kommt her eigentlich? Also für welches habt ihr euch entschieden? Aus Italien oder?
Wir hatten vorher ein italienisches Öl und jetzt sind wir zu einem spanischen gewechselt. Okay.
Weil das gibt ja nicht aus Deutschland, ne? Olivenöl.
Nee, genau, das nicht. Aber die Flasche ist aus Deutschland, die ist aus recyceltem PET, ist geprüft hier und hat tatsächlich 80% weniger CO2-Ausstoß als Glasflaschen. Das, also wenn sie über den gelben Sack recycelt wird, ne, muss man sagen. Ja. Genau, aber weil man, glaube ich, wie ich auch, so dieses Bild im Kopf hat, so Glas muss ja super nachhaltig sein und ist gut. Aber es ist halt sauschwer, du musst es halt erhitzen und brauchst da ganz viel Energie, um das zu recyceln.
Auch, ja.
Genau. Und deshalb ist das gar nicht so nachhaltig, wie man meint. Ja, da scheiden sich dann so ein bisschen die Geister. Aber wir haben jetzt gesagt, obwohl wir komplett plastikfrei sind als Marke, sind wir bei so einem Verbrauchsprodukt, bei einem Lebensmittel, sind wir fein damit, uns mal auszuprobieren.
Wenn du heute nochmal von vorne starten würdest, würdest du alles genauso machen? Oder gibt es irgendwas, was du komplett anders machen würdest?
Sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, da gibt es jetzt auch nicht die eine Antwort drauf. Ich glaube, wir haben schon sehr viel richtig gemacht. Das Thema, worüber wir vorhin gesprochen haben, mit der Produktion. Also ich würde nochmal gucken, ob man sich hier früher jemanden dazu holen kann mit mehr Expertise. Also wir sind da schon sehr blauäugig rangegangen, die ganze Supply Chain selbst zu managen und natürlich mit dem Hersteller und so weiter. Aber ich glaube, was wir jetzt heutzutage machen, ist, dass wir, klar, jetzt können wir es uns auch leisten, ne? Deshalb ist das jetzt so leicht gesagt, aber vielleicht hätte man da jemanden überreden können, der oder die uns hier ja irgendwie supportet mit Know-how, wie man so eine Supply Chain sauber aufbaut. Ich glaube, da hätten wir uns sehr viel Kopfschmerz sparen können oder das vielleicht noch ein bisschen besser machen können am Anfang. Aber ich glaube, so vom Grundprinzip haben wir das schon ganz gut gemacht wenn man jetzt ein bisschen rauszoomt und sagt, wir validieren das Produkt, wir bauen diese Community auf, wir launchen das und machen so die Schritte.
In eure Kampagne gesteckt auf jeden Fall, habe ich mitgenommen. Also das ist das A und O ist von so einer Kampagne.
Ein Punkt fällt mir noch ein. Ich glaube, die Produktstrategie ist noch so ein Thema, dass wir total unterschätzt haben, wie lange es dauert, neue Produkte zu machen. Also musst dir vorstellen, wir haben dann diese Vorbestellung gehabt, dann kam Höhle der Löwen, die Vorbestellungen wurden noch länger, also wir haben von August 2021 fast ein Jahr gebraucht, um alle Bestellungen auszuliefern, bis September 2022, weil es halt immer mehr geworden sind, ne? Also wir mussten erstmal 18.000 Pfannen, die wir durch Crowdfunding verkauft hatten, mussten wir ausliefern, also produzieren und ausliefern, und es kam immer mehr dazu, das heißt, das war ein Riesenberg, den wir erstmal abarbeiten mussten. Und was wir gemacht haben, ist währenddessen zu sagen, okay, wir machen mal irgendwie so ein paar Zubehörteile, aber fangen natürlich jetzt noch nicht, wie denn auch, wir haben gar nicht die Ressourcen und den Kopf dafür, an die nächsten Produkte zu entwickeln. Und letztendlich waren wir jetzt in so einer Phase von 2022 bis 2024, 2025, wo wir nicht so einen klaren Prozess hatten, was unsere Produktentwicklung angeht. Also ich glaube, uns damit nochmal näher zu beschäftigen, das wäre was ich versuchen würde, besser zu machen. Also und da gibt es natürlich jetzt viele Arten, wie man das besser machen kann, aber uns mal hinzusetzen und wirklich zu überlegen, ist es jetzt der beste Weg, hier irgendwie Zubehör zu entwickeln, an das wir aber auch einen extrem hohen Anspruch haben, was aber deutlich günstiger ist und wo wir nicht so viel Marge verdienen, nicht so viel absolute Marge am Ende, also was so den AOV, den durchschnittlichen Warenkorb angeht. Ich glaube, da haben wir sehr viele Ressourcen investiert in Produkte, die jetzt nicht die großen nächsten Schlager geworden sind, sondern eben so MeToo-Produkte. Und am Ende ist es so eine Balance, ne? Also du musst halt gucken, was ist das nächste Produkt, was auch sich in größeren Stückzahlen verkaufen wird und was sind so Ergänzungsprodukte, wo man dann aber hoffentlich ein bisschen weniger Ressourcen reinsteckt. Aber ja, also Thema Produktentwicklung und Supply Chain ist, glaube ich, das, wo wir noch anders hätten vorgehen können.
Eine Woche Praktikum bei Jan Hartwig in der Küche. Also das stelle ich mir jetzt tatsächlich interessant vor. Dann siehst du mal, wie wird da gearbeitet, so ein bisschen undercover. Gucken, wie arbeiten die in so einer Küche, was brauchen die denn noch außer der Pinzette?
Voll, das ist eine gute Idee.
Hast du heute normale Arbeitszeiten? Also ich denke, das war am Anfang komplett anders, da wirst du Wochenende reingeklotzt haben und ist das heute so normaler 9-to-5-Job?
Würde ich sagen, ja. Genauso wie du sagst. Also am Anfang haben wir da sehr viel dran gearbeitet, teilweise auch an Wochenenden, an eben Lieferantenbesuche und so weiter. Uns war aber eigentlich wichtig für die Marke, für die Firma, schon so eine saubere, ausgeglichene Arbeitskultur aufzubauen und aus diesem, wir nennen das Feuerlöschmodus, rauszukommen. Also eben diese Strukturen aufzubauen, dass wir beruhigt arbeiten können, wissen, was sind die Prioritäten, was machen wir als nächstes und dann kann man auch in Ruhe daran arbeiten. Und dann kommt man eben viel mehr in diesen 9-to-5-Modus, wo man eben auch das Wochenende frei hat und sich ausruhen kann und den Kopf frei hat. Und ich würde sagen, da sind wir jetzt auch gut angekommen. Natürlich gibt es auch andere Phasen. Also wenn man jetzt mal was launcht oder Q4 ist natürlich bei uns, da passiert ganz viel wegen der Weihnachtszeit.
Black Friday Deal? Sollen die Hörerinnen auf einen Black Friday Deal warten oder gibt es einen Happy Bootstrapping Gutschein?
Wir arbeiten tatsächlich gar nicht mit Gutscheinen. Also das kann ich leider nicht bejahen. Black Friday ist tatsächlich noch nicht festgeschrieben. Also was wir die letzten Jahre gemacht haben, ist, dass wir B-Ware abverkauft haben an Black Friday. Also die hat man dann ein bisschen günstiger bekommen. Die ist technisch einwandfrei. Wir geben auch 50 Jahre Garantie drauf. Man kann die auch zurückgeben, wenn man sie nicht mehr möchte. Und die haben dann nur so kleine optische Mängel. Aber wir haben tatsächlich gerade gar nicht so viel davon übrig. Also der Prozess ist erstaunlich gut geworden. Deshalb müssen wir mal gucken. Also ich habe ganz ehrlich jetzt hier die Zahlen gar nicht im Kopf, ob wir sowas machen können.
Black Friday. Also gab es noch einen Black Friday Deal bei euch?
Im klassischen Sinne würde ich sagen. Also wo wir jetzt irgendwie hier 40% auf alles machen oder sowas. Nee, weil wir eigentlich dran glauben, wir sind fair bepreist und die Produkte sind die Qualität, die du kaufst, ist das Geld auch wert und wollen eigentlich dieses Konsum-Spiel nicht so sehr mitspielen. Gleichzeitig haben wir jetzt über die letzten Jahre gemerkt, die Erwartungshaltung der Leute ist schon da. Es ist ein Zeitpunkt, wo ganz viel verkauft wird. Und was wir letztes Jahr zum Beispiel gemacht haben, ist, weil wir eben auch keine B-Ware hatten, wir hatten ein Angebot, wo man dann einen Zubehörteil dazu bekommt. Also wenn du über einen bestimmten Warenwert bestellt hast, dann hast du keinen Discount bekommen, aber du hast zum Beispiel unseren Reiniger im Wert von 60 € oder sowas bekommen, wenn du ein gewisses Set gekauft hast oder einen Pfannenwender. Also eher über diese Schiene zu gehen. Vielleicht machen wir dieses Jahr was mit dem Öl, weil das natürlich ein cooles neues Produkt ist, was natürlich auch eine tolle Ergänzung ist. Also eher diesen Weg, den wir da einschlagen.
Ja. Ey, was eine Story, Philipp. Vielen Dank, dass du so ausführlich und offen über alles erzählt hast. Das ist auch nicht selbstverständlich. Ich bin gespannt, wo die Reise hingeht. Du hast ja auch erwähnt, ihr sucht neue KollegInnen. Die Stellen können wir dann auch gerne in den Shownotes verlinken, für die, die sich interessieren. Und mega. Und ich bin gespannt, was noch kommt. Viel Erfolg weiterhin.
Ja, hat super Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Danke dir. Ey, mach's gut und toi, toi, toi.
Du auch, danke. Ciao.
Ciao. Das war sie auch schon wieder, die Folge 183 von Happy Bootstrapping. Wie hat sie denn gefallen? Schick mir doch gerne Feedback an hallo@happy-bootstrapping.de oder auch Vorschläge für neue Gäste. Darüber freue ich mich immer besonders. Auch wenn dir die Folge nicht gefallen hat oder ich irgendwie Blödsinn erzählt habe, dann schreib mir da auch gerne dazu. Freue mich über jegliches Feedback. So, in der nächsten Woche geht es mal wieder weiter mit App Development und da habe ich den Ben Kohler zu Gast. Und der Ben, der baut ein paar Apps und ich habe ihn auf Threads getroffen. Da ist er nämlich sehr aktiv zum Thema Family Manager und das ist eine App, ja, die ich jetzt auch mal ausprobiere, nämlich eine für digitale Familienorganisation. Aufgaben, Credits für Kinder, also sie können sich was verdienen und Kalender, alles in einem. Und ich bohre schon die ganze Zeit rum, dass er eine Android-Version baut, denn aktuell gibt es WebView und iOS und da sprechen wir auch im Podcast drüber. Nächste Woche also in Folge 184 ist der Ben Kohler zu Gast. Ich freue mich, bis dahin, mach's gut, ciao, ciao.